über die immer viel auch diskutiert wird, weil sowohl religiöse als auch sexuelle Minderheiten in vielen Ländern ganz besonders von Menschenrechtsverletzungen bedroht sind. Und für uns als Grüne im Bundestag ist ja völlig klar, dass Frauenrechte Menschenrechte sind, dass LSBTI-Rechte Menschenrechte sind. Und gleichzeitig haben wir eine große Diskussion hier im Parlament immer wieder über die Fragen von Religionsfreiheit, wo man auch bei der Großen Koalition jetzt durchaus erlebt, dass sie mit einem eigenen Beauftragten diesen Schwerpunkt sehr setzen, während auf der anderen Seite eben die Stelle der Antidiskriminierungsbeauftragten oder des Beauftragten noch unbesetzt ist. Von mir vorweg, Menschenrechtsverletzungen werden ja im Namen religiösen Fundamentalismus begangen. Religiöse Minderheiten und auch Konfessionslose werden in vielen Teilen der Welt benachteiligt und verfolgt. Ein akutes Beispiel ist sicherlich die gewaltsame Vertreibung der Rohingya in Myanmar, was wir hier auch immer wieder zum Thema gemacht haben. Aber auch hier in Deutschland haben Anschläge auf Synagogen und Moscheen wieder zugenommen, Attacken gegen Juden und Muslime ebenso. Und Religions- und Weltanschauungsfreiheit muss für alle Gruppen in unserem Land gelten, nicht exklusiv und selektiv nur für eine Mehrheitsreligion. Und das sagen wir nicht nur im Inland, sondern auch natürlich weltweit. Auf der anderen Seite ist Heteronormativität nach wie vor etwas, was auch 2018 die Welt prägt. Homosexualität ist in etwa 70 Ländern strafbar und damit lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Ländern, in denen sexuelle Minderheiten diskriminiert und oftmals dann auch schwer verfolgt werden. Auch hierzulande, das wissen viele, die auch hier um den Tisch sitzen, dass, weil sie auch Teil des Kampfes gewesen sind und weiter sind, war der Weg zur Gleichstellung dann auch sehr weit. Weltweit ist die Lage von LGBTIs vielerorts verheerend und religiöse Autoritäten manchmal auch in Anführungszeichen, sind beteiligt oder gar Wortführer bei der Unterdrückung. Und für uns sind LGBTI-Rechte auch ein Menschenrecht, was eine ganz besondere Anwaltschaft braucht. Sowohl in Deutschland als auch weltweit gibt es viele Diskriminierungserfahrungen, sowohl von Musliminnen und Muslimen als auch von LSBTI. Und es gibt daher gemeinsame Interessen und Chancen, aber auch viele Schwierigkeiten. Ich glaube auch, weil man teilweise zu wenig miteinander redet oder auch streitet. Bei der Analyse gibt es sicherlich ganz wichtig, den Hinweis zu differenzieren, auch innerhalb der jeweiligen Communities, das im Blick zu behalten. Musliminnen und Muslimen, das erlebe ich auch immer wieder als schwuler Mann, wird pauschal ja auch Homo-, Trans- und Interfeindlichkeit vorgeworfen. Queere Menschen werden häufig mit religiösen Begründungen gleichwohl auch ausgegrenzt. Und auch dieses Spannungsfeld wollen wir aufgreifen und fragen, wie Anfeindungen begegnet werden kann und wie wir es insgesamt schaffen, hierzulande, aber auch in Europa einen respektvollen Umgang zu fördern. Und nicht zuletzt müssen wir, glaube ich, auch darüber diskutieren, wie schaffen wir es eigentlich, dass Minderheiten sich auch immunisieren können gegen Instrumentalisierungen durch Populistinnen und Populisten. Weil die Rechtspopulisten immer wieder auch vorgeben, Schwule vor Muslimen schützen zu wollen, während sie zugleich eben Muslimfeindlichkeit oder andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit predigen und auch immer stärker salonfähig machen. Und deshalb braucht es hier, glaube ich, ein gemeinsames Unterhaken, ein Austausch über Lösungswege. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute in dem Panel auch zwei hochkompetente und sehr engagierte Gesprächspartnerinnen gewinnen konnten. Das ist zum einen direkt neben mir die Henny Engels. Sie ist Mitglied im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland. Du warst vorher unter anderem Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrates und du bringst sicherlich da die queere Perspektive ein, aber auch die ein oder andere Erfahrung aus dem Katholizismus. Seran Atish ist bekannt als Frauenrechtlerin und Rechtsanwältin. Auch an dich ein herzliches Willkommen hier in unserem Panel. Du hast für große Aufmerksamkeit gesorgt durch die Gründung der liberalen Moschee in Berlin-Moabit und hast zahlreiche Preise erhalten, so zum Beispiel den Respektpreis des Bündnisses gegen Homophobie, zuletzt den Preis Das unerschrockene Wort des Bundes der Lutherstädte. Freuen wir uns auf viele unerschrockene Worte heute. Frau Attes und Frau Engels werden nun jeweils einen Input geben und danach öffne ich auch sehr schnell für Fragen, Anmerkungen und Statements von euch, von Ihnen allen, damit wir gut ins Gespräch kommen. Herzlichen Dank und ich würde vorschlagen, wir dann beginnen. Okay.
Ja. Guten Morgen allerseits. Ich bin ein bisschen müde, weil ich gestern in Dortmund eine Veranstaltung hatte und gerade vom Zug komme. Das war Gott sei Dank pünktlich. Ja, wir sind heute Morgen um 5 aufgestanden. Gestern gab es eine 2-stündige Verspätung und da hatte ich schon Sorge, es nicht zu schaffen zu dieser tollen Veranstaltung. Der Ansatz, und danke Kai für die Einladung nochmal, der Ansatz zu sagen, als Minderheiten, religiös unterdrückte, diskriminierte Minderheiten und auch Minderheiten aufgrund ihrer sexuellen Identität sich zusammenzutun. Dieser Ansatz ist ganz wichtig und das ist vielleicht das, was ich auch wirklich ganz wichtig hervorheben möchte. Wir haben die Ibn Rushd Goethe-Moschee gegründet und die habe ich unter anderem auch genau mit diesem Ansatz gegründet, dass zum einen Frauen in traditionellen Moscheen, ich bin selbst Muslimin, Diskriminierungserfahrungen haben. Ich formuliere das ganz bewusst so vorsichtig, weil nicht alle Frauen das als Diskriminierung empfinden, wenn sie in getrennten Räumen beten müssen. Ja, es gibt aber Frauen, die das so erleben. Und so gehörte ich zu den Frauen, die das als Diskriminierungserfahrung beschreiben, wenn wir in getrennten Räumen beten sollen. Deshalb bin ich in Berlin in keine Moschee zum Beten gegangen und nach vielen Jahren Erfahrung gesagt, das ist für mich eine der schlimmsten Formen der Diskriminierung als Frau, nur weil ich eine Frau bin, nicht in den schönen Raum in der Moschee zu dürfen oder dort zu beten, in der blauen Moschee, in der Sultan Ahmed, ein Schild zu sehen, wo eine Frau aufgezeichnet ist und dann durchgestrichen, also Frauen dürfen nicht nach vorne treten. Also es ist eine klarere Form von Diskriminierung, kann es gar nicht geben. Nur weil ich eine Frau bin, darf ich nicht mal nach vorne treten und dort beten, also nur im hinteren Bereich. Das ist eine Form der Diskriminierung, auch obwohl ich der Religion angehöre und sozusagen in der Religion eine Diskriminierung erfahre, als Randgruppe gelte oder als Minderheit in der Religion, weil ich mich so für Frauenrechte einsetze. Dann ist es eine Tatsache, dass ich aktuell nach der Eröffnung der Moschee an vielen Stellen als kinderlose Lesbe beschimpft werde. Also es wird als kinderlose Lesbe bezeichnet in sozialen Medien und zwar nicht als Hervorheben meiner Situation, dass ich bisexuell bin, sehr offen, sondern dass ich eine kinderlose Lesbe bin als Beschimpfung. Also das dazu. Und zwar auch deshalb, weil wir unsere Moschee ganz klar auch öffnen allen legalen sexuellen Identitäten. Und das sehr hervorheben auch durch viele Veranstaltungen. Wir haben nächste Woche beispielsweise wieder Ludovic Mohamed Saed aus Marseille bei uns zu Besuch. Er wird die Freitagspredigt halten, er wird ein Seminar geben und er wird Seelsorgegespräche führen. Das macht er jedes Mal, wenn er da ist. Wir arbeiten mit ihm schon lange zusammen. Er gilt als schwuler Imam. Ist auch ein Label, ja. Warum muss man das immer betonen? Aber er ist halt jemand, der sich dafür engagiert. Und er wird dann auch als schwuler Imam von manchen eher diffamiert, ja. Und von uns wird er als Experte für LGBTQ und als Imam begrüßt und auch geschätzt. Und er unterrichtet auch und hält Seminare zur Imam-Ausbildung. Und zwar dann auch speziell, insbesondere unter Sensibilisierung für alle Facetten im Islam und für alle Möglichkeiten, auch gerade in theologischen Fragen Antworten zu geben auf die Frage, geht Islam und Homosexualität zusammen? Wir antworten auf all die Beleidigung, nebenbei bemerkt, tatsächlich immer mit theologischen Argumenten oder auch Antworten. Wir gehen nicht auf diese Ebene der persönlichen Beleidigungen. Wenn zum Beispiel behauptet wird, Allah verbietet Homosexualität, dann und so eine Wahrheit ausgesprochen wird, eine vermeintliche Wahrheit ausgesprochen wird, dann antworten wir eben mit entsprechenden Artikeln oder Rechtsgutachten oder eben in Seminaren, wie Mohammed das tut. Und wir arbeiten nicht nur mit ihm zusammen, sondern europaweit mit verschiedensten Gruppen, die sich gerade speziell mit Islam und LGBT beschäftigen. Zu Ludovic wird sich gesellen Ayaz aus dem Irak, dieses Mal, nächstes Wochenende, wie gesagt, 14. bis 16. Das ist ein Aktivist für LGBT und Islam aus Süleymaniyah, aus dem Irak. Er wird extra dazu kommen. Wir haben ihn in die Moschee eingeladen. Und so wollen wir auch zeigen, dass auch in den islamischen Ländern bereits dazu Aktivisten gibt und Aktivistinnen, die aber eine viel schwerere Situation natürlich haben. Die können bei weitem nicht so offen und gut arbeiten. Ich sage dazu immer, wir haben den Luxus der Freiheit hier und damit haben wir auch den Luxus der Verantwortung. Auch wenn ich die Arbeit inzwischen nur noch seit 12 Jahren nur mit Personenschutz durch das Landeskriminalamt machen kann, ist das immer noch ein Luxus. Es ist ein Luxus, dass dieser Staat sagt, ich muss nicht mit dir einer Meinung sein und die Herren sind Beweise dafür, wir müssen nicht ihre Meinung teilen, aber wir schützen sie dafür, dass sie ihre Meinung und ihre Religionsfreiheit leben können. Insofern sind wir als kleine Moschee betroffen von der Religionsfreiheit, dass wir nicht unsere Religionsfreiheit leben dürfen. Das habe ich gestern auf der Veranstaltung wieder erlebt, dass mir untersagt wird, die Moschee Moschee zu nennen, die Religion Islam zu nennen, die wir praktizieren und überhaupt Schwule und Lesben als Muslime zu bezeichnen, denn Allah verbietet das. Nun, bei all dem, und du hast das zu Recht angesprochen, müssen wir natürlich aufpassen, dass Argumente, die wir ja auch haben, nicht missbraucht werden von Rechten, nicht missbraucht werden mit anderen Motiven. Und hier ist die Gratwanderung. Hier ist genau die Problematik, die wir leisten müssen gemeinsam. Es kann nicht sein, dass wir Menschenrechtsverletzungen verschweigen, nur weil wir Angst haben, dass sie missbraucht werden. Und deshalb versuchen wir natürlich bei allem, was wir machen, für die Akzeptanz eines liberalen Islams, der sich darauf konzentriert und auch eines säkularen. Ich habe die Initiative Säkularer Islam mitgegründet. Für die Deutsche Islamkonferenz im Vorfeld ist es wichtig, dass wir sagen, uns geht es um die Trennung von weltlicher Macht und religiöser Macht. Und das ist der Schlüssel für die gesamten Diskussionen, ja? Weltliche Macht und religiöse Macht zu trennen und die Pluralität der Welt zu akzeptieren. Nicht nur der einen Religion, sondern der Welt insgesamt. Und so ist auch unsere Religion sehr plural. Wenn die AfD oder andere Rechte sich unserer Argumente bedienen, kann ich das wirklich nur sagen, seit den 80er Jahren bin ich mit dem Argument konfrontiert, da gab es die AfD noch nicht. Mein erstes Buch habe ich 1983 geschrieben und das ist veröffentlicht worden über die Situation muslimischer Mädchen oder türkischer Mädchen, das ist auch biografisch. Und damals wurde schon gesagt, das kann doch alles missbraucht werden für die Ausländerfeindlichkeit. Und ich denke, wir stehen immer noch vor der Herausforderung, auch jetzt hier auf dem Panel, den Weg zu finden, dass wir nicht das eine lassen, weil wir nicht wollen und das andere tun wollen. Ja. Vielen Dank.
Ja, wir machen direkt mit Henny weiter. Danke.
Ich mache das mal aus, sonst gibt es vielleicht eine Rückkopplung. Also gut. Ich wollte zunächst einleitend mit Blick auf das Oberthema sagen, und das ist ja auch gerade schon angesprochen worden, dass wir zwar von religiösen und sexuellen Minderheiten jetzt hier reden, aber dass es selbstverständlich auch religiöse LSBTI-Menschen gibt. Das heißt, es gibt Menschen, die zu beiden Minderheiten gehören, und das ist eine besondere Herausforderung, finde ich, auch für beide Gruppierungen, über die wir sprechen, also sexuelle, geschlechtliche und religiöse Minderheiten schließen einander nicht aus. Sie stehen nicht einander gegenüber. Wir reden also folglich über unterschiedliche Formen der Diskriminierung aufgrund der Religionszugehörigkeit, der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität. Das macht das Ganze nicht einfacher, aber das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Diskriminierung gleich welcher Art beruhen aus meiner Sicht auf drei grundlegenden Kriterien. Das sind Abwertung, Tabuisierung und eine zugeschriebene Ungleichwertigkeit. Und das macht sich nicht nur, und da geht es ja auch drum, im Recht fest, aber eben auch im Recht. Und ich würde gerne drei Beispiele benennen, wo wir in Bezug auf Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität einen deutlichen rechtlichen Verbesserungsbedarf haben. Das Erste, das wird Sie nicht wundern, nach der Eheöffnung dachten viele, jetzt ist sozusagen alles gelöst, ist es aber nicht. Wir brauchen ein Familienrecht, das auch Regenbogenfamilien in all ihren diversen Konstellationen eine rechtliche Anerkennung und rechtlichen Schutz gibt. So muss es zum Beispiel die Möglichkeit geben, dass miteinander verheiratete Frauen oder auch verpartnerte Frauen bei der Geburt eines Kindes von Geburt an beide Mütter sind. dieses Kindes und nicht durch das mühevolle und auch entwürdigende Stiefkind-Adoption-Verfahren gehen müssen. Da müssen wir wahrscheinlich sehr viel Fantasie entwickeln. Wir müssen uns von Bildern verabschieden, aber das haben wir eigentlich in den Zeiten der Bundesrepublik. Ich komme ja aus der Frauenarbeit, da kennt man sich da aus. Also wir haben ja vieles dann doch uns von vielem verabschieden können. Also auch hier wäre vielleicht das andere, ein oder andere möglich. Das Zweite ist, wir alle kennen das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur dritten Geschlechtsoption. Das muss diskriminierungsfrei umgesetzt werden. Und das heißt, dass Menschen, die diesen Eintrag divers wollen, nicht erst ein medizinisches Attest oder im Falle der Transsexuellen zwei Gutachten vorlegen müssen, die sie dann dankenswerterweise auch noch selber bezahlen dürfen. Die sind nicht preiswert für 3,50 Euro irgendwie zu bekommen, sondern es muss möglich sein, so wie zum Beispiel in Dänemark, dass Menschen sich selbst definieren und das bin ich und dann wird es eingetragen und nicht also erst ein Attest eines Arztes, einer Ärztin vorlegen müssen. Das Dritte, wo der LSVD und auch andere schon lange fordern, dass es hier einer rechtlichen Änderung bedarf, ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Wir waren ja froh, dass es kam, aber den meisten wird es geläufig sein. In Artikel 9 wird den Kirchen nach wie vor zugestanden, diskriminieren zu dürfen. Und die Kirchen sind mit die größten Arbeitgeberinnen in diesem Land. Und insbesondere die katholische Kirche, Kai hat es eben schon angedeutet, die meine ist in der Stelle, teile ich ihre Privilegien wirklich nicht, praktiziert es tatsächlich und sie praktiziert es nach meiner Kenntnis, nach meinem Eindruck sozusagen unkontrollierbar. Manches ist dann im Kirchenarbeitsrecht geregelt, aber dann entscheidet doch der Pfarrer vor Ort. Darf die lesbische Kindergartenleiterin nun bleiben oder nicht? Das geht nicht. Und ich denke, hier sind wir gefordert, auch wenn das gegebenenfalls bedeutet, an das Grundgesetz ranzugehen, indem es ja durch Übernahme eines Artikels aus der Weimarer Verfassung heißt, dass die Kirchen ihre inneren Angelegenheiten selbst regeln. Aber da muss es natürliche Grenzen geben. Die Gerichte geben ja mittlerweile da auch Richtungen vor. Und da muss der Gesetzgeber ran und die Kirchen vielleicht einen gewissen Selbstbesinnungsprozess haben, dass wir nicht mehr in den 50er Jahren leben, wo sie tatsächlich prägend waren für dieses Land. Ich will jetzt nicht sagen, die beiden christlichen Kirchen sind Minderheiten, religiöse Minderheiten, aber der Mitgliederschwund ist unübersehbar und sie befinden sich, glaube ich, auf einem relativ guten Weg dahin. Mit Blick auf die Welt hat Kai Gehring eben schon gesagt, in etwa 70 Ländern sind die Rechte von LGBTI-Personen deutlich eingeschränkt. Bei manchen geht es um Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, beispielsweise in Russland oder in der Türkei. In manchen Ländern sind LSBTI-Personen mit Haftstrafen oder gar mit der Todesstrafe bedroht. Und da spielen dann eben auch Religionsgemeinschaften hin und wieder eine unrühmliche Rolle. Ich möchte gerne als Beispiel nennen Nigeria, wo LSBTI-Menschen sowohl im christlich geprägten Süden als auch im muslimisch geprägten Norden bedroht sind. Im Norden sind sie es durch eine fundamentalistische Auslegung der Scharia und insgesamt durch ein aus dem britischen Kolonialrecht stammendes martialisches Strafrecht gegen Homosexualität, das in den vergangenen Jahren noch verschärft wurde. Im Süden sind sie es durch Äußerungen der in dem Fall christlichen Kirchen und ich zitiere hier die nigerianische katholische Bischofskonferenz, die sich nun durch eine besondere Widersprüchlichkeit hervortut. Einerseits nämlich haben die Herren gesagt, wir Homosexuelle dürfen nicht diskriminiert werden. Andererseits haben sie aber die Gesetzesverschärfung von 2014 als, ich zitiere, richtigen Schritt in die richtige Richtung, Zitat Ende, begrüßt. Und beide Religionen spielen insofern dann noch eine zusätzlich unrühmliche Rolle, weil sie sich in diesem multireligiösen Land nachgerade überbieten, wer Homosexualität schärfer verdammt als der jeweils andere. All das wird durch politische Führer geschürt und instrumentalisiert. Wir hatten auch die Frage, was kann Deutschland, was sollten Politik und Zivilgesellschaft tun, um die Situation zu verbessern? Neben rechtlichen Reformen, die müssen sein, das hatte ich eben schon ein paar genannt, muss ein wichtiger Schritt sein, die Weiterentwicklung und Ergänzung des nationalen Aktionsplans gegen Rassismus, um wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Homophobie und Transfeindlichkeit. Hierzu hat der LSVD gemeinsam mit dem Bundesverband Trans und dem Netz gegen Rassismus einen breit angelegten Vorschlag gemacht. Ein wichtiges Handlungsfeld ist dabei für mich die Bildungsarbeit, auch für den LSVD. Und das meint Maßnahmen in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche. Aber ebenso wichtig sind Angebote in allen Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Wir verlangen von Teilnehmenden an den Integrationskursen, dass sie sich umfassend mit dem Thema Gleichstellung und Vielfalt befassen. Dann sollte das auch für Einheimische ganz ohne Migrationshintergrund kein Tabu sein. Zu dieser Bildungsarbeit können auch wir als Zivilgesellschaft beitragen. Viele von uns tun das. Und die Minderheiten können Bündnisse bilden in ihrer eigenen Community mit anderen Minderheiten, aber eben auch mit Mehrheiten und immer so zielgerichtet gucken, welches Bündnis brauchen wir mit Blick auf welches Ziel. In der Außenpolitik muss Deutschland in den sogenannten Verfolgerstaaten mehr Verantwortung übernehmen für die Achtung der Menschenrechte, auch von LSBTI, und mehr entsprechende Projekte unterstützen und auf internationalem Parkett sich ebenfalls mehr engagieren für LSBTI-Inklusion und Schutz. Zumal in unseren Zeiten ja einige Unterstützungen, die bislang von der US-Administration kamen, wegbrechen. Dazu gehören Fortbildungen für Botschaftsangehörige und so weiter und so weiter. Dazu gehört aber auch das Entgegentreten gegen Äußerungen wie die, Sie haben das vielleicht gelesen, des tansanischen Bischofs in den letzten Tagen, der seiner Regierung gesagt hat, wenn als Unterstützungsgelder angebunden sind oder gebunden sind an LSBTI-Richte, dann möge man das Volk lieber verhungern lassen. Ich glaube, da müsste die Bundesregierung denn doch mal deutlich sagen, dass das nun mehr als menschenrechtsverletzend ist. Also das geht nun wirklich an die Existenz. Und ich meine, ich muss das an der Stelle sagen, es ist wirklich nicht rassistisch gemeint. Ich habe mir dann das Bild des wohlgenährten Herrn angesehen, dachte, gut, aus seinem Munde besonders gut. Dann war noch die Frage, gibt es ähnliche Diskriminierungserfahrungen von religiösen und sexuellen Minderheiten? Ja, die gibt es. Ich hatte ja schon gesagt, ich schließe nicht aus. Und eine gemeinsame Diskriminierungserfahrung ist nach meiner Kenntnis und Erfahrung gerade die Behauptung, dass die Zugehörigkeit zu der einen Gruppe die zu der anderen ausschließt. Also ich kann nicht ordentlich katholisch sein und offen lesbisch leben, das sagt mir jedenfalls mein Bischof. Aber in der Community kann ich auch häufig nicht offen lesbisch leben und sagen, ich bin katholisch, evangelisch oder sonst was. Also ich glaube, da haben beide Nachholbedarf. Eine weitere gemeinsame Erfahrung ist die Unsichtbarkeit. Das ist ja eine ganz oft vernachlässigte Form von Diskriminierung. Und das wird ebenfalls beiden Gruppen zugemutet. Musliminnen beispielsweise sollen bitte kein Kopftuch tragen und Moscheen sollen doch bitte nicht so groß sein. Lesben und Schwule sollten sich in der Öffentlichkeit bitte nicht küssen und auch nicht Hand in Hand durch die Straßen laufen. In diesen Kontext passt auch die Behauptung, Religion und sexuelle Orientierung seien Privatsache und hätten in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Allerdings wird nach meiner Wahrnehmung, vielleicht ist Ihre da anders, das nur für bestimmte sexuelle Orientierungen und Religionen behauptet. Ich komme aus Köln. Niemand wird beispielsweise in Köln verlangen, dass der Kölner Dom immer zu im Dunkeln liegt oder der dicke Pitter nicht mehr läutet. Da gäbe es einen Aufstand. Und niemand wird es Heterosexuellen untersagen wollen, zu sagen, dass sie verheiratet sind und wie viele Kinder sie haben. Wenn sie aber sagen, wie viele Kinder sie haben, machen sie auch eine Aussage über ihre eigene Sexualität, außer wir glauben an massenhafte Jungfrauengeburten. Die sind aber 2000 Jahre vorbei. Und es gibt gegenüber beiden Gruppen Generalverdachte. Es gibt die Behauptung, das Vorurteil, Musliminnen oder Katholikinnen seien per se homophob oder gleichgeschlechtliche Eltern seien eine Gefahr für ihre Kinder. Kai Gehring hat sich ja gerade mit Frau Karliczek da einen netten Schlagabtausch im Bundestag geleistet. Und das führt mich nur zurück zu meiner Forderung nach der Bildungsarbeit. Ich dachte, nachdem ich es las, für Bundesministerin wäre die eine oder andere Bildungsveranstaltung auch nicht schlecht. Und beide Gruppen gelten in manchen Kreisen als Gefahr für das christliche Abendland, was immer das ist. In manchen vorzugsweise rechtspopulistischen Gesellschaftsvorstellungen und Deutschlandbildern gehören Musliminnen und LSBTI nicht dazu, muslimische LSBTI schon gar nicht. Und wir müssen, glaube ich, darüber noch mal diskutieren, was dieser Wunsch nach einer homogenen, autoritären Gesellschaft, die es irgendwann mal gab, homogen, was das bedeutet oder ob wir dafür nicht eigentlich zustimmen, dass es Gewaltanwendung gibt, weil nach meiner Vermutung, aber vielleicht können wir darüber diskutieren, Homogenität ohne Gewalt vermutlich nicht zu erreichen ist. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für eure beiden Statements. Ich würde jetzt aufmerksam in die Runde schauen für erste Wortmeldungen und denke, dass es einfach sinnvoll ist, mit unseren beiden Inputgeberinnen ins Gespräch zu kommen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Religion und Sexualität eben auch keine Privatsphäre sind, sondern hochpolitisch. Und deshalb wir ja auch gerade hier auf der Menschenrechtstagung darüber diskutieren. Ich fand es gut, dass du auch angesprochen hattest, welche Rechte sexuellen Minderheiten in Deutschland auch noch vorenthalten werden oder was an Gleichstellungsarbeit zu tun ist. Vielleicht wäre das auch noch eine Frage an Seyran, was sozusagen die Verwirklichung religiöser Minderheitenrechte hierzulande angeht, weil das ja auch ein durchaus heißes Eisen ist oder was man dann eben auch einerseits den Kirchen zumutet. Du hattest angesprochen, den Tendenzschutz im allgemeinen Antidiskriminierungsgesetz dann eben auch streichen zu wollen, was wir eben auch schon lange wollen. Und zum anderen dann eben auch zu schauen, wie kann man die doch etwas konservativeren Muslimverbände dann auch aufknacken für die Gedanken, die du eben hier auch vorgetragen hast. Das würde ich gerne noch mal kurz reingeben wollen und sicherlich ist das hilfreich, wenn wir uns dann über Erfahrungen und Lösungswege austauschen.
Nun, ihr wisst ja, dass letzte Woche die Deutsche Islamkonferenz war. War das letzte Woche? Mir kommt das so vor. Ja, genau, das war ja letzte Woche. Ja, nicht nur. Aber endlich gab es sie wieder. Die Islamkonferenz, ja, endlich gab es sie wieder. Und es wurde über die Blutwurst berichtet, aber es wurde nicht darüber berichtet, wie sich eine Teilnehmerin und viele andere extrem darüber lustig gemacht haben, dass wir mit dem Personenschutz dort erscheinen und das skandalisieren und dass es überhaupt nicht nötig ist und dass wir das nur als Show benutzen und dass wir überhaupt nicht bedroht sind. Ahmad Mansour, Hamed Abdel Samad und ich, wir sind dort gewesen und ich habe unsere eigenen Leute, ja, die Musliminnen, darauf hingewiesen, hier, wir wollen miteinander diskutieren, aber ihr lasst uns nicht, ihr redet nicht mit uns und ihr diffamiert uns, beleidigt uns, erklärt uns zu Nicht-Muslimen aus verschiedensten Gründen. Und wir werden so bedroht, dass wir auch diesen innermuslimischen Dialog nicht führen können ohne diesen Schutz. Aber wir sind dermaßen beleidigt und schikaniert worden. Ich saß auf dem Panel, die anderen im Plenum und es war eine richtige Showeinlage einer Dame. Darüber wird nicht berichtet. Ja? Man regt sich darüber aus, sie ist aufgestanden und ist im Gang hin und her gelaufen und skandierte und sagte, hier, warum steht das in der Zeitung, wieso macht ihr so eine Show? Ihr werdet überhaupt nicht bedroht, das behauptet ihr alles nur und keiner von uns bedroht euch hier, wir würden euch nie was tun und warum sollen wir euch was tun? Ich gebe euch die Hand, zu dir komme ich beten. Und hat wirklich 10 Minuten lang da eine Show geboten. Und dann bekam sie auch 80% Riesenapplaus, sodass Herr Kerber die Veranstaltung unterbrechen musste. Die Beleidigungen waren so weit, dass Herr Kerber gesagt hat, das nimmt hier jetzt auch Ausmaße an. Er hat sich zu Wort gemeldet. Die Moderatorin sagt, Herr Kerber, Sie sind nicht dran. Da sind andere Leute in der Liste. Und sagt, es tut mir leid, ich unterbreche jetzt die Veranstaltung hier. Und die Islamkonferenz wurde abgebrochen. Hamid hatte zwischenzeitlich erklärt, dass wir nicht beantragt haben, unter Schutz zu stehen. Und dann hat Herr Kerber erklärt, wissen Sie was, meine Damen und Herren, wir sind hier alle gemeinsam ein weiches Ziel. Ja, diese Konferenz. Und wir wissen nicht, wer von wo kommen kann. Und diese drei Personen haben nicht um den Schutz gebeten, sondern wir haben ihn angeboten. Und das musste er klar und deutlich sagen. Ich will euch nur ein bisschen von der Stimmung erzählen, innerislamisch. Es ist nicht einfach, gläubig zu sein und auch lesbisch, schwul, trans zu sein. Und genau aus diesem Grunde haben wir unsere Türen geöffnet und Menschen, die zu uns kommen, fühlen sich so wohl und glücklich, dass es endlich so einen Ort gibt. Aber innermuslimisch ist das eben dermaßen nicht akzeptiert, dass wir als pervers bezeichnet werden und als Nichtmuslime. Und diese Veranstaltung der Islamkonferenz wurde da wieder dazu genutzt, dass die Verbände sich stark gemacht haben. Auf dem Podium saßen auf dem einen Podium drei Vertreter türkischer Herkunft. Einmal DİTİB, einmal VIKZ und einmal Uçar von der Universität Osnabrück, auch mit einem direkten, engen Draht zur Türkei. Und das ist nicht okay. Das kann nicht sein, dass den Verbänden so die Deutungshoheit in die Hand gegeben wird. Was nicht bedeutet, dass wir sagen, als liberale Muslime, säkulare Muslime, die Verbände sind als Gesprächspartner auszuschließen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, inwieweit gibt es einen ausländischen Einfluss, inwieweit sind das Verbände, die bereit sind zum Dialog. Und keiner von uns hat bis jetzt gesagt, und das werden wir auch nie tun, dass wir ein Problem mit konservativen Muslimen haben. Wir haben nicht das Problem. Wir suchen den Dialog, aber der Dialog wird uns verwehrt und durch Diffamierungen untermauert. Zum Thema Kopftuch will ich gar nicht kommen, weil dann sprengt das hier den Rahmen. Da haben wir vielleicht unterschiedliche Ansichten. Aber es kommt gerade aus der Kopftuchfraktion. Ja? Aus den Kopftuchfraktionen kommen diese Hasstiraden, insbesondere der sexuellen Orientierung gegenüber. Insbesondere eben der Tatsache, dass sehr viele Menschen vor der Ehe oder ohne Ehe Geschlechtsverkehr haben. Das sind die Themen. Ja? Sexualität, Frauen und Männer beten gemeinsam. Und da sind die Verbände tatsächlich leider Gottes noch nicht bei uns. So oft wir auch die Hand reichen und das Gespräch suchen, werden wir in eine Ecke gedrängt und als Nicht-Muslime erklärt. So, dass Serap Güler, haben Sie das mitbekommen, wie über die Staatssekretärin Serap Güler berichtet wurde auf Facebook? Auch das ist in den Medien nicht in dem Sinne meiner Ansicht nach gewürdigt worden. Serap Güler, also sie ist Staatssekretärin in NRW und hat auf dem Podium gesessen, auf dem ersten Podium, und hat ein Kleid angehabt, was also etwas kürzer war. Sie hatte wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich würde das jetzt nicht schick war sie, ja, einfach. Aber für viele Männer war sie nackt, ja. Und es gab Hasstiraden, und ich kann Ihnen, den Text müssen Sie einfach mal lesen, ja. Und sie würde, wenn sie die Beine auseinandergenommen hätte, hätte sie in diesem Film wie Basic Instinct, man hätte Wetten abgeschlossen darüber, ob sie einen Schlüpfer anhat oder nicht. Und Herr Seehofer, wie konnten Sie das zulassen, dass eine Frau da so sitzt? Extrem sexistisch. Also die Kleiderordnung vorschreiben. Darüber wird nicht berichtet. Und das ist aber das, worüber die Verbände diskutieren und viele Menschen innerhalb der muslimischen Community diskutieren. Ja. Und deshalb machen Sie uns das Leben innerhalb unserer muslimischen Gemeinschaft das Leben sehr, sehr schwer, weil diejenigen, die für sich nach außen Religionsfreiheit in Anspruch nehmen und immer wieder nach Religionsfreiheit schreien, innermuslimisch eben diese Religionsfreiheit nicht akzeptieren. Ich musste gestern einem Studenten, der sagte, er hat bei Mohammad Khurshid studiert, erklären, dass meine Religionsfreiheit mir erlaubt, dass ich eine Moschee eröffne. Und dass ich als Muslimin in so einer Moschee mit Männern zusammenbete, das ist Religionsfreiheit. Und wenn Sie das nicht akzeptieren, dann akzeptieren Sie die Religionsfreiheit nicht. Das hat er nicht verstanden. Das konnte er nicht verstehen, weil er sagte, das ist kein Islam. Und Männer und Frauen beten in Mekka seit dem 7. Jahrhundert, seit Beginn des Islams zusammen. Das ist eine Tatsache. Eine Frau stand auf, hat das erklärt. Dann steht eine andere Frau auf. Kopftuchfraktion, sage ich dazu, weil es eben leider Gottes zu 95% aus dieser Ecke kommt. Zu uns kommen auch Frauen mit Kopftüchern. Bei uns wird jeden Freitag von einer kopftuchtragenden Frau der Isan gerufen. Ruf zum Gebet. Das Kopftuch ist bei uns nicht verboten. Auch das wird aber nach außen so erklärt. In die Ibn Rushd Goethe Moschee darf eine Frau mit Kopftuch nicht eintreten. Nein, das ist eine Lüge. Bei uns sind auch Frauen mit Kopftuch. Aber Frauen, die mit Kopftuch, die Religionsfreiheit ernst nehmen und nicht hinterfragen, ob jemand eine andere sexuelle Orientierung hat. Ja, das dazu. Und die Verbände sind tatsächlich ein großes Problem der Deutungshoheit. Es wird ihnen zugesprochen, und leider Gottes ist es so, auch hier in Berlin, dass gesagt wird, sie sind diejenigen, die die meisten Muslime vertreten, und sie sind diejenigen, die als Ansprechpartner nur deshalb in Betracht kommen, weil sie die meisten Muslime vertreten. Zentralrat der Muslime hat Die geben keine Zahlen raus, wie Sie wissen, ja? Wie ihr wisst. 15.000 bis 20.000 heißt es Mitglieder. Die DİTİB hat 900 Moscheen, aber die allermeisten sind eben von der Türkei gelenkt, und man weiß nicht, wie viele es tatsächlich sind. Die allermeisten fühlen sich von den Verbänden nicht vertreten. Nochmal, was nicht heißt, dass sie keine Existenzberechtigung haben. Aber es kann nicht sein, dass sie dann sagen, alle anderen haben keine Existenzberechtigung. Und mit wem redet man? Das ist unser Problem.
Ja, vielen Dank auch für diese Einblicke in den innermuslimischen Dialog, bevor man dann auch den interreligiösen noch stärker forcieren kann, auch über diese Fragen. Ich habe jetzt erste Wortmeldung. Du hattest dich zuerst gemeldet und dann du, und wir können weiter sammeln.
Guten Tag, mein Name ist Dietrich Wachsmuth. Ich bin Naturheilarzt und Psychosomatiker und Meditationslehrer und Hobbymusiker. Darf ich was Grundsätzliches sagen? Das Gemeinsame von Religion und Sexualität.
Ja.
Bei beiden gibt es eine sehr intime Ebene. Es ist die ekstatische oder mystische Ebene. Das ist die eigentliche Gotteserfahrung. Das ist auch für mich ein sehr grundlegendes Existenzbegründung, würde ich was sagen, diese Grenzenlosigkeit zu erfahren, die Verbindung mit allem. Und in der Sexualität, im Orgasmus, insbesondere sogar Gleichzeitigkeit, kann man diese Entgrenzung, die Aufgabe des Ichs erfahren, und zugleich ist es die höchste Existenzerfahrung. Und beide Ebenen haben aber auch die institutionalisierte Ebene, die Kirchen mit ihren Regeln, und diese äußerliche Ebene oder die Sexualverhaltensregeln, die ja zum Teil auch gute Gründe haben. Aber das eigentliche Menschliche ist ja jetzt in der christlichen Religion die Liebe zu Gott, wobei ich Gott als etwas Inneres erfahre, diese Grenzenlosigkeit, und die Liebe zum Nächsten. Und alles, was dem widerspricht, ist sekundär, nicht? Das ist ja die Basisbotschaft von Christus. Aber das nur nebenbei, diese Ebenen. Und auf der Ebene der Gesetze und der oberflächlichen Ebene, da gibt es natürlich Widersprüche und da hauen sich die Menschen die Köpfe ein. Jetzt gibt es noch eine ganz andere Ebene, die Vernunft des Menschen. Dies ist nur eine ganz hauchdünne Schicht. Die Menschen werden im Wesentlichen von ihren Emotionen geleitet und die werden dann intellektuell begründet. Und das heißt, die Klärung und Erläuterung der Emotionen ist ein ganz wichtiger Aspekt, um generell. Vielleicht noch eine andere Geschichte. Vor kurzem, ist ja, finde ich, viel Generation her, dass sich auch noch Protestanten, Lutheraner die Köpfe eingeschlagen haben und den richtigen Glauben. Der Mensch, wenn er erstmal Mensch ist, macht nochmal 7 Entwicklungsstufen durch. Die ersten 3 Stufen, ganz kurz, ich bin gleich fertig, ist der Sippenmensch, dann kommt der Mensch, der sich bewusst wird, dann kommt die 3. Stufe, wo der Egoismus, der Machtgebrauch im Vordergrund steht, und das ist heute die meisten. Und dann kommt die 4. Stufe, wo der Altruismus, wo man von innen die Gesetze erkennt. Und da ist dann diese Überwindung dieser Gegensätze, da spielt es nicht mehr eine Rolle, ob man so oder so glaubt und wo man herkommt. Diese Ebene, und das ist ja auch mein Beruf als Meditationslehrer und als Arzt, versuche ich immer, Leute sich selbstbewusst zu werden, diese tiefen Erfahrung erfahren. Da gibt es auch Methoden, stille Erfahrung, Kampfsport und so etwas. Das sollte staatlich gefördert werden, damit man von dem Inneren heraus, von diesem, von dem Festhalten der Emotionen wegkommt. Und so diese Aspekte wollte ich nochmal grundsätzlich erwähnen.
Okay, herzlichen Dank. Sicherlich kann man von Erikson und McKinsey da eine Menge lernen, und vor allem ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte da ja eine in Worte gegossene Vernunft auch vielleicht. Ich habe jetzt noch mehrere Wortmeldungen und du warst die Nächste.
Ja, ich wollte mich erst noch mal bedanken bei Serhan Atış für diese Beschreibung des Milieus, über das wir ja doch sehr viel reden auch zurzeit. Was ich mir als Frage stelle, ist, es handelt sich ja in diesem Fall bei Menschenrechten, über die wir heute reden, Grundrechten, um Abwehrrechte gegen den Staat ursprünglich und um Rechte, die der Staat verpflichtet ist, zu realisieren. Nun ist es aber so, dass bei den Beschreibungen, die ich höre, die Diskriminierungen, um die es ging, ja hauptsächlich in den religiösen Gemeinschaften selbst stattfinden und eigentlich nicht, in die der Staat direkt gar nicht eingreift und auch nicht eingreifen soll. Jetzt wäre meine Frage, was soll der Staat machen? Also wie soll er die Drittwirkung von Grundrechten in irgendeiner Weise ausweiten? Soll er, in welcher Weise kann er den Dialog weiter fördern? Das ist, also was sind die Instrumente, die tatsächlich helfen würden, Menschenrechte so umzusetzen, dass sie dann auch in bestimmten gesellschaftlichen Milieus real werden, in denen sie es bisher nicht sind?
Vielen Dank für Ihre Frage. Henny wird die sofort beantworten.
Also ich hatte ja aus meinem Bereich, unserem Bereich, drei Dinge benannt. Also das Familienrecht kann die Zivilgesellschaft nicht ändern. Die dritte Option muss der Gesetzgeber umsetzen. Und das AGG muss auch, das heißt, da geht es an den Staat. Es gibt auch seit Jahren die Bestrebung, den Artikel 3 des Grundgesetzes um die Merkmale, also Artikel 3.3, um die Merkmale sexuelle Identität und geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung zu erweitern. Das heißt, es gibt einiges, was der Staat tun kann in der Gesetzgebung. Aber staatliches Handeln ist ja nicht allein Gesetzgebung. Wir machen zum Beispiel im Moment ein großes Projekt im Rahmen des Programms Demokratie leben. Und die größte Säule ist, miteinander stärken, Rechtspopulismus entgegenwirken. Und ich glaube tatsächlich, dass staatliche Stellen in Kommunen, in Ländern und auch auf Bundesebene Bestrebungen der Zivilgesellschaft offensiv unterstützen müssen, genau den Dialog zu suchen und der Diskriminierung vor Ort entgegenzuwirken, weil, das ist jedenfalls meine Erfahrung, gesetzliche Regeln können in gewissem Sinne, also holen sozusagen gelebtes Leben nach und nehmen es auch vorweg. Aber wenn es nicht gedeckt ist vor Ort, dann hilft das beste Gesetz nichts. Und von da aus, also ich glaube zum Beispiel, dass die Bündnisse für Demokratie und Toleranz, also ich arbeite in einem mit in Marzahn-Hellersdorf, dass die da wirklich eine hervorragende Arbeit leisten, das heißt da staatliche Unterstützung zu gewähren, aber eben auch, und das wäre, finde ich, für eine staatliche Gesetzgebung dann auch ausgesprochen hilfreich, sich die Erfahrungen aus solcher Arbeit tatsächlich zu Gemüte zu führen und dann zu gucken, wie machen wir das. Also wenn wir sagen, sexuelle Vielfalt oder überhaupt die Vielfalt von Leben ist von manchen in diesem Lande nicht akzeptiert. Dann sind alle Bemühungen für Bildungspläne in diese Richtung, die dem genau entgegenwirken, ausgesprochen hilfreich. Dagegen gibt es aber dann Amokläufe. Dann kommen die besorgniserregenden Eltern und sagen, das geht nicht. Und ich hatte ja eben schon mal gesagt, wir erwarten aber von Teilnehmenden an Integrationskursen, dass sie sozusagen mit Übertritt über die Grenze verstehen, in Deutschland herrscht Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, sexuelle Vielfalt ist akzeptiert, Homophobie ist verboten und das haben wir, sobald die Grenze überschritten ist, haben wir das sofort verstanden. Das funktioniert nicht und es macht es auch unglaubwürdig. Also wenn ich zuwandern würde und würde manche Politikerinnen und Politiker hören, ich erinnere nochmal an Frau Karliczek, dann würde ich mich fragen als Zugewanderte, warum soll ich jetzt lernen, dass das, was Frau Karliczek da gerade bestreitet im Bundestag oder behauptet, nämlich gleichgeschlechtliche Eltern schaden den Kindern oder schaden dem Kindeswohl, warum soll ich lernen, dass das nicht stimmt, wenn Frau Karliczek als ordentliche Bundesministerin das ungestraft im Bundestag sagen darf? Und ich finde also von da aus, finde ich, der Staat kann ganz viel machen, aber ich finde, er kann vieles nicht alleine machen. Über den Dialog zwischen, also mit muslimischen Gruppierungen würde ich gleich noch ein bisschen auch erzählen, aber ich wollte noch mal sagen, also auf diese Frage gerne antworten. Ich weiß nicht, ob das jetzt zufriedenstellend war.
Ja. Ich mache kurz Mikrofon an, die auch getan werden. Also ich habe eine Nichte, die jetzt in der ersten Klasse ist zum Beispiel, die bekommen in der ersten Klasse schon auch Bildchen vorgelegt, in denen man bestimmte Familienmodelle zum Beispiel bespricht, was ich ganz toll finde und wichtig finde. Also ich glaube, dass in der Hinsicht sich viel getan hat und auch viel getan wird. Nur in bestimmten Bereichen nützt es eben nichts. Also wenn man in Kreuzberg eine Grundschule hat, in der praktisch 100% der Kinder gar nicht, also aus einem Milieu kommen, in dem solche Fragen einfach auch gar nicht gestellt werden dürfen, dann weiß ich nicht, wie man drankommt. Und das würde mich einfach interessieren.
Also ich habe da auch tatsächlich eine etwas andere Ansicht darauf. Ich habe in einigen geflüchteten Kreisen auch Integrationskursen Vorträge gehalten oder Gespräche geführt, unter anderem dann auch die Erfahrung gemacht, dass ich beschrieben habe, wie die Erwartungshaltung von Menschen, vielen Menschen ist in Deutschland, wenn sie jetzt zu uns kommen, Gleichberechtigung der Geschlechter und so weiter, aber die Menschen langsam so dahin geführt und vom Rechtsstaat und unserer Situation hier gesprochen. Dann gegen Ende, und das ist dann ganz interessant, wenn ich dann sage, glaubt aber ja nicht, dass wir hier im Westen im Paradies leben, was die Frauenrechte anbelangt. Dass wir gerade im Westen auch darum kämpfen, dass Frauen den gleichen Lohn bekommen für gleiche Arbeit. Da sind einige erstaunt. Sogar Journalistinnen, Intellektuelle. Und dass wir gerade kämpfen, dass Frauen in Führungspositionen kommen. Und da an der Stelle unterscheiden wir uns, glaube ich. Nichtsdestotrotz ist die Situation, die wir hier haben, eine ganz andere als die aus den Herkunftsländern. Wir kämpfen hier für Frauenrechte auf einer anderen Ebene. Und da wünsche ich mir eine größere Sensibilisierung. Natürlich ist das nicht das Paradies. Aber ich kann als Zeitzeugin sagen, dass ich als Gastarbeiterkind mit 9 Jahren schwimmen lernen sollte. Und wir haben eine Liste bekommen, was wir mitbringen sollen. Eine Badekappe, einen Badeanzug und Handtuch und Waschzeug. Heute diskutieren Mädchen in meinem Alter, in dem Alter damals, also in dem Alter darüber, ob sie ein Burkini tragen oder ob sie überhaupt zum Schwimmunterricht gehen, die Mehrzahl. Und das ist das, worauf ich versuche, ein Augenmerk zu lenken, ohne eben dann dass das missbraucht wird. Diese Gratwanderung müssen wir hinkriegen. Wir können nicht weggucken, dass in vielen Schulen kein Schwimmunterricht mehr stattfindet. Und wenn dann diejenigen, die jetzt neu dazukommen, bei dem Thema sensibilisiert werden sollen, dann haben wir nochmal eine andere Situation, nämlich dass sehr viele aus Syrien kommen oder aus anderen Ländern, in ihren Ländern Männern die Hand gegeben haben, kein Kopftuch getragen haben und plötzlich hier in Deutschland konfrontiert sind, in den geflüchteten Unterkünften mit einem sehr radikalen, sehr fundamentalistischen Islam, und die Verbände arbeiten da sehr gut daran, und plötzlich eine soziale Kontrolle stattfindet. Jetzt bist du im Westen, bist du jetzt plötzlich modern, bist du jetzt freizügig, wirst du zur Hure. Entschuldigung, dass ich das sage, aber so werden die Frauen angesprochen. Und diese Situation, das ist eine Gratwanderung. Ja, wir können bitte, natürlich geht es nicht, dass wir sagen, hier ist das Paradies, ja, und nicht nur die, ne, das ist ganz klar. Und natürlich sind die Einheimischen selbst noch nicht so weit, aber wir dürfen nicht übersehen, dass da eine Entwicklung einfach schon seit 30, 40 Jahren, die stattgefunden hat, sich immer mehr verhärtet, und sexuelle Selbstbestimmung. Und da bin ich Ihnen dankbar für diesen Vergleich. Ich habe ein Buch geschrieben, der Islam braucht eine sexuelle Revolution. Und ein Psychoanalytiker zitiert, der gesagt hat, also im Islam wird die Sexualität eher eigentlich positiv bewertet und gesagt, im Moment des Orgasmus fühlt man sich Gott so nah wie sonst nie. So, tatsächlich gibt es dafür auch Belege theologischer Art, dass es einen Zusammenhang gibt. Nichtsdestotrotz ist es schwierig, darüber zu sprechen, über die freie Freizügigkeit. Was kann der Staat tun? Das war die Frage. Wir können wirklich an der Stelle, was Bildung anbelangt, natürlich viel tun, und zwar für alle. Und da bin ich mit Henny einer Meinung. Es geht um die ganze Gesellschaft, dass wir insgesamt, und Bildung wird immer erwähnt, aber nie was gemacht, habe ich das Gefühl. Es wird immer gesagt, das ist der Schlüssel, aber in den Schulen wird da nichts gemacht. Man ist dann ängstlich oder eher bereit, sich zurückzuhalten, weil man Angst hat vor den Eltern, die rebellieren, weil man Angst hat vor irgendwelchen Elternvertretern. Und ich wünsche mir da von der Politik tatsächlich die Unterstützung für solche Dialogrunden wie die Deutsche Islamkonferenz. Die ist gut. Es ist gut, dass da diese Kontroversen stattfinden, so wie sie jetzt auch stattfindet. Und man kann sie noch weiter ausbauen. Und das wäre schön, wenn sie in der Pluralität weiter ausgebaut wird und wenn alle Parteien darauf achten, dass tatsächlich, also politischen Parteien, dass da tatsächlich eine Pluralität gewahrt wird. Das würde ich sehr begrüßen. Und dass man Curricula sich endlich erarbeitet, die passen zu unserer multikulturellen Gesellschaft, die immer mehr transkulturelle Identitäten hervorbringt. Und das ist noch nicht geschehen.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Kontroverse geht letztlich immer auch entlang der Trennlinien zwischen liberal, säkular und konservativ, reaktionär? Oder letztlich die Fragestellung, kann man Vielfalt wertschätzen oder lehnt man Vielfalt ab? Das ist auch das alltägliche Geschäft, was wir hier im Bundestag erleben, natürlich durch die AfD ganz besonders, aber teilweise eben auch in anderen Fraktionen. Und ob das jetzt Frau Karliczek ist oder ob das auch Kramp-Karrenbauer jetzt nochmal zu ihren neuesten Einlassungen und Wendungen ist bezüglich Öffnung der Ehe für alle. Es geht immer um die Frage sexuelle Selbstbestimmung, Selbstbestimmung von Männern, Frauen und anderen Geschlechtern und ob man das sozusagen anderen zugestehen kann oder einräumt oder das toleriert oder es vor allem dann auch schützt und ob man Neugierde auf andere Lebenswelten und Lebensweisen auch letztlich erhalten kann. Ich deshalb auch will es als Bildungspolitiker auch sagen, dass wir natürlich gucken müssen, Menschenrechte stehen da ganz abstrakt, das Grundgesetz steht da auch abstrakt, aber es gibt ja doch auch einzelne Bundesländer, die dann eben doch sehr innovative und fortschrittliche Lehrpläne für sexuelle Vielfalt beschlossen haben und die aber dann auch mit Curricula verbunden, da Lehrkräfte immer wieder auch zu unterstützen und den Rücken zu stärken, dass sie das eben auch im Unterricht in den Schulklassen entsprechend durchsetzen und diese geschlechtliche und sexuelle Vielfalt dann eben auch rüberbringen. Das ist sicherlich ganz wichtig. Also Staat auch sozusagen nochmal als jemand, der ihn mitgestalten kann. Da geht es um die Frage Lehrerausbildung. Und wir hatten letzte Woche als Grüne im Bundestag auch den Antrag Imamausbildung. Also auch zu gucken, wie kann Staat entsprechend dann auch diejenigen, die dann Religion ausbilden, entsprechend nach rechtsstaatlichen Prinzipien ausbilden. Jetzt würde ich erstmal wieder ein paar dran nehmen.
Ja, ich sage auch erstmal herzlichen Dank für die wirklich sehr kreative Diskussion, die wir hier führen. Auch Ihnen beiden und Ihnen dreien für die ganzen Argumente, die jetzt hier schon ausgetauscht worden sind. Ich möchte vielleicht eins noch hinzubringen, was schon immer mitschwingt, ist die Aufgabe einer Zivilgesellschaft. Also ich lebe in Potsdam, ich möchte mich auch kurz vorstellen, Bündnis 90 Die Grünen in Potsdam Stadtfraktion, also ein Kommunalpolitiker, der also engagiert sich in der Flüchtlingspolitik und auch in der queeren Politik und auch in der Sozialpolitik der Stadt und natürlich viele Baustellen hat in einer Kommune, klar. Aber interessant und wichtig ist immer der Ansatz, die Vielfalt zu verteidigen oder zu bewahren. Das heißt aber auch, Aufklärung und Prävention zu betreiben, die so differenziert ist, dass sie auch die Bevölkerung versteht. Also wenn ich jetzt rausgehe in meine Plattenbaugebiete, ja, da habe ich einige Leute in den Plattenbaugebieten, die können mit einigen Begriffen, die wir hier so transportieren, weil wir aktiv sind in dieser Thematik, können die nicht umgehen. Die haben dann ein Problem. Und da ist Aufklärung sehr wichtig über autodidaktisches Wissen, aber auch differenziertes Wissen, was transportiert wird von Kindertagesstätte bis hin zum Altenheim. Ja, also generationenübergreifend. Und das ist mir, glaube ich, sehr wichtig, weil wir nur sonst kriegen wir niemals eine solidarische Gesellschaft so hin. Sonst werden wir haben ja immer so einen kleinen Bestandteil von rechtsextremen, rechtsradikalen Menschen. Die werden wir auch weiterhin haben. Die sind jetzt zahlenmäßig bekannt geworden und leider auch mit über 80 Leuten hier im Bundestag vertreten. Und wir müssen uns mit denen beschäftigen, klar. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, aber die werden immer wieder diesen Vielfaltsbegriff in Diskussion stellen und werden uns immer wieder vorantreiben, dass wir Argumentationen brauchen und Unterstützung brauchen. Deshalb plädiere ich für Bündnisse, Bündnisse gegen Rassismus, Bündnisse gegen Fremdenfeindlichkeit, Bündnisse, die heißen Bekennen Farbe, macht deutlich, wie viel Vielfalt erforderlich ist in einer Gesellschaft. Und dann in entscheidenden Prozessen, wo dann auch Übergriffe stattfinden, auch aufzustehen und zu sagen, das wollen wir nicht. Also beispielsweise, wenn Leute angegriffen werden und die Perspektive der Opfer auch einzunehmen und zu gucken, wie kann ich Opfern helfen auf der einen Seite und wie kann ich mich solidarisieren, dass nicht noch mehr Opfer kommen oder dass die Gewalt zurückgedrängt werden kann. Das vielleicht nur so als Argumentationshilfe oder als Tipp, als Anregung. Und ich wollte Sie nach Ihren Erfahrungen fragen, wie Sie das sehen. Also Bündnisse wie Unteilbar oder Seebrücke sind für mich so die Beispiele, die im Moment ganz aktiv sind. Vielleicht kennen Sie auch andere, um uns in den Kommunen auch zu helfen, dort umzusetzen. Weil in den Kommunen ist umzusetzen, was hier besprochen wird, brauchen wir auch in den Kommunen als diskursives Element, sage ich mal so.
Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, jetzt auch erst noch mal ein paar Wortmeldungen zu sammeln. Sie warten schon eine Zeit.
Lars Linde aus Essen, also aus Ihrem Wahlkreis. Ich wollte einmal sagen, ich bin Vorsitzender in Essen von der Ökumene. Und wenn ich Ihnen zuhöre, verenge es, dann schäme ich wieder in Grund und Boden für die Kirchen, mit denen ich da zu tun habe. Und das Zweite, in Essen war jetzt wieder eine große Diskussion, auch in der größten Tageszeitung zum Thema Kopftuch. Und ich merke, da ist die Ökumene immer gespalten. Die einen sagen, wir müssen dafür eintreten, dass das ging darum, ob jemand mit Kopftuch eine Lehre machen kann oder nicht. So. Und dann sagt die eine Fraktion bei uns, wir müssen das unterstützen, die muss mit Kopftuch Lehre machen, weil wir eben für Religionsfreiheit und auch für religiöse Minderheiten eintreten. Und die andere Fraktion der Ökumene sagt, nee, wir müssen dagegen sein, weil wir damit wieder den Intoleranten innerhalb des Islams eine Bühne bieten, weiterzumachen. Da stehen wir dazwischen diesen beiden Stühlen, wissen nicht weiter. Dann haben Sie einen Rat für uns, Frau Artisch.
Vielen Dank. Ich würde noch weitere dran nehmen. Auch danke, dass ich jetzt wieder weiß, wer Sie sind. Ja. Genau. Jetzt gab es noch, Sie hatten sich gemeldet und dann Sie. Ne?
Guten Tag, ich bin. Kann man mich hören?
Anmachen nochmal. Wenn das Licht rot leuchtet oder das Licht ist kaputt. Sonst sprechen Sie einfach mal rein.
Ja, versteht man mich vielleicht so. Also ich komme aus Hamburg, bin Lehrkraft dort und bin mit einigen SchülerInnen hier heute dort. Bin sehr froh, dass Sie den Weg gefunden haben. Ah.
Ich hab zwei. Vielen Dank. Ich nehme Sie noch dazu und dann machen wir eine Antwortrunde erstmal.
Ja, vielen Dank. Ich bin Brigitte Triems vom Demokratischen Frauenbund. Ich möchte mich auch bei Henny Engels und bei Frau Artisch bedanken für die Einführungsvorträge. Und ich möchte einen Aspekt noch besonders hervorheben, der in beiden Vorträgen genannt wurde, die gegenwärtigen Erscheinungen des Rechtspopulismus. Ich beschäftige mich seit September vergangenen Jahres sehr intensiv mit den Programmen und Reden rechtspopulistischer Parteien in Europa. Und was mich wirklich bei diesen Nachforschungen, die ich da mache, besonders getroffen hat, ist, dass es grundlegende Gemeinsamkeiten aller dieser Parteien gibt. Also das betrifft nicht nur die AfD. Sie lehnen Menschenrechte ab und sie verletzen die Menschenrechte. Und ich glaube, dass dazu auch die Rechte religiöser und sexueller Minderheiten gehören. Ich glaube, dass wir es nicht nur mit Angriffen zu tun haben auf Menschenrechte, sondern mit Abbau. Weil in den Ländern, in denen gerade rechtspopulistische Parteien in der Regierung sind, wie in Italien und in Österreich, vollzieht sich das schon. Ich will zwei Beispiele sagen für Österreich, für die FPÖ, die keine neue Partei ist. Die ist 1956 gegründet worden. Das ist schon bemerkenswert. Auf Drängen der FPÖ ist gegenwärtig in Österreich ein Bildungserlass der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern und Aufklärung über sexuelle Identitäten in den Grundschulen gestattet, rückgängig gemacht worden. Und Frauenhäuser, es geht ja viel auch um Frauenrechte, werden als Unfug bezeichnet und jegliche Subventionen für Frauenhäuser werden gerade abgeschafft. Und Gender Mainstreaming wird als die Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges mit effektiveren Methoden bezeichnet. Und es wird behauptet, Gender Mainstreaming, was ja sehr umstritten ist, gebe ich gerne zu, aber ich bin eine Verfechterin von Gender Mainstreaming, wird verglichen mit der Bolschewismus-Theorie Schaffung eines neuen Menschen. Ich belasse es mal bei diesen kurzen Beispielen, aber in dem Zusammenhang habe ich eine Frage an Frau Artisch. Ich habe gehört, Sie sind kürzlich in Wien gewesen und haben mit der FPÖ gesprochen. Es würde mich interessieren, ob Sie sich vorher mit diesen Positionen beschäftigt haben, also insbesondere mit dem Handbuch freiheitlicher Politik, wo alle diese Unsinnigkeiten drinne stehen, und ob Sie diese Themen angesprochen haben im Gespräch in Wien. Danke.
Okay, ich habe jetzt noch eine junge Wortmeldung, die ich noch mit dazu nehmen würde, und dann machen wir eine Antwortrunde.
Ja, okay. Erstmal hallo, ich bin Alena und komme aus der Julius-Lieber-Schule, also aus Hamburg. Und was mir auch persönlich aufgefallen ist, dass zum Beispiel Leute aus meinem Jahrgang auch extrem sozusagen, wie heißt das, sich nicht, also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe nichts gegen Schwule und nichts gegen Lesben, sagen sie daraufhin, warum? Oder sind so dagegen extrem, dass Leute nicht das gleiche Geschlecht lieben dürfen sozusagen. Also sie haben wirklich was dagegen und ich verstehe halt nicht, warum sie sowas sagen können, weil es ist ja nicht bestimmt, dass ein Mensch das gleiche Geschlecht lieben sollte. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist halt so, jeder sollte halt das lieben, was man möchte und man sollte sich dafür auch nicht schämen. Und niemand hätte einen Grund darüber zu sagen, du darfst nicht diese Person lieben, weil dies und das. Oder auch, was mir auch persönlich sehr oft aufgefallen ist, dass Personen auch zu mir gesagt haben, du bist keine Muslimin, aber wer bist du, dass du sagen kannst, dass ich keine Muslimin bin? Weil niemand weiß ja, dass, was man tut, und ein Muslime ist man ja wirklich nur innerlich im Glauben her und nicht, muss man nicht äußerlich zeigen durch Kopftuch oder durch Benehmen, sondern einfach, das hat wirklich was mit der Religion zu tun und wie die Liebe zu Gott ist und wie Liebe zu anderen Personen und zu anderen Menschen ist. Ja.
Ja, vielen Dank. Wer möchte anfangen? Vielen Dank.
Also einmal war die Frage nach Bündnissen. Also ich hatte eben gesagt, ich finde das die Bündnisse für Demokratie und Toleranz gut, oder auch die Partnerschaften für Demokratie. Da mache ich jedenfalls die Erfahrung, dass das gut geht. Und manchmal muss man halt dann auch neue Bündnisse bilden. Also der LSVD zum Beispiel hat sich zusammengetan mit dem Liberal-Islamischen Bund und der türkischen Gemeinde. Also einmal mit einer bestimmten migrantischen Gruppe und einmal mit einer liberalen religiös-muslimischen Gruppe. Und wir haben eine Postkartenaktion gemacht mit so Sprüchen wie du willst Respekt, ich auch. Und haben das halt verteilt. Ich glaube, das sind so einfache Möglichkeiten. Und ich glaube, da muss jeweils vor Ort entschieden werden, wer sind denn die, mit denen ich mich für ein bestimmtes Ziel jetzt zusammenschließen kann. Und Bündnisse sind ja auch nicht für Jahrhunderte zu schließen. Die sind dann so ermüdend, sondern ich bevorzuge dann tatsächlich so aktionsbezogen. Und weil Sie das auch sagten, wir müssen uns gegenstellen. Das, ja, finde ich auch. Aber wir haben bei uns im Bezirk gelernt, wir müssen auch mal sagen, wofür wir eigentlich sind. Also wir sind wirklich über Jahre über jedes Stöckchen gesprungen, was die NPD oder die AfD uns hingehalten hat. Die NPD kündigt eine Demo an, also machen wir eine Gegendemo. Und wir haben die beste Erfahrung eigentlich gemacht, als eine ausgefallen ist, eine Aktion nicht von der NPD, ich weiß nicht, irgendwelche Nationalisten, die wollten demonstrieren für deutsche Kieze. Das hat uns dann erheitert, weil wir uns gefragt haben, was bitte ist ein deutscher Kiez? Dann fiel die Demo aus und wir haben die dann trotzdem gemacht. Und wir haben dann Zuckmeier, kennen Sie vielleicht, des Teufels General, was aber ist dann Rheinländer, zitiert. Es waren 50 Leute da, aber immerhin waren 50 Leute da. Und wir haben uns jetzt wirklich entschieden, öfter uns Sachen auch den öffentlichen Raum zurückerobern. Wir haben jetzt eine beeindruckende Gedenke, die hat jetzt mit unserem Thema nichts zu tun, Gedenkwoche gemacht, anlässlich 70 Jahre Reichspogromnacht. Oder 80 Jahre Reichspogromnacht mit Schülerinnen und Schülern. Wir haben ungefähr 500 Leute erreicht. Das war ein Zweckbündnis, das ist jetzt wieder vorbei und wir müssen halt gucken. Das, glaube ich, ist so, wo wir ganz gute Erfahrungen machen. Das finde ich schade, dass ich sie traurig gemacht habe, aber es ist manchmal eben so. Ich würde trotzdem gerne, Frau Arte, ich würde mir gleich widersprechen, aber ich sage es trotzdem. Ich habe beim Deutschen Frauenrat gearbeitet und wir hatten mal einen Antrag, der leider gescheitert ist, also aus meiner Sicht leider, mit dem schönen Titel, ich möchte in einem Land ohne Kleidervorschriften leben. Das heißt, also zum einen finde ich es schon, also schon drollig, dass also alle, dass vielen Musliminnen, die ein Kopftuch tragen, unterstellt wird, sie werden gezwungen. Es fragt sie häufig niemand, aber alle wissen schon mal, dass sie gezwungen sind. Ich kenne viele, sie auch, die sind nicht gezwungen, tragen es trotzdem. Und warum muss ich denn vorschreiben, ob jemand ein Kopftuch oder ob ein Kopftuch trägt oder nicht? Und ob sie mit Kopftuch eine Lehre, was schadet bitte schön ein Kopftuch bei einer Lehre, bei einer Ausbildung? es ist katholischen Priestern, die Religionsunterricht erteilen und dann hin und wieder auch ein anderes Fach erteilen oder lehren, die haben häufig, jedenfalls war das zu meiner Zeit, in der katholischen Kirche gearbeitet, haben die ein kleines Kreuzchen am Revers. Kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, könnten Sie das Bezierte abnehmen, wenn Sie den Schulraum betreten. Wird niemand tun. Das heißt, wir haben doch es, oder wofür fürchten wir uns eigentlich, als wenn jemand indoktriniert? Dann ja. Aber ich kann nicht sagen, weil du dich so kleidest, indoktrinierst du. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir eine unaufgeregte Debatte darüber führen und dann daran erinnern wollen, dass es Kleidervorschriften durchaus nicht nur im Islam gibt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Rom waren, im Petersdom. Da müssen Sie als Frau den Kopf bedecken. Ich war jetzt gerade in Polen. Da waren also an katholischen Kathedralen, nicht an Moscheen, an katholischen Kathedralen große Schilder, wie man gekleidet bitte diese Kirche nicht betreten darf. Ich habe noch nie erlebt, dass ich darüber jetzt Massenaufstände und gesagt hätte, das geht gar nicht. Also von da aus eine unaufgeregte Debatte und tatsächlich mit Leuten zu reden. Ich glaube, dass wir in diesem ganzen Kontext, also wir können, weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, wir haben da einiges an Erfahrung gesammelt, wir reden viel zu viel übereinander. Also es wissen ganz viele in diesem Land, was der Islam ist. Und wenn ich dann frage, was ist er denn dann? Ja, habe ich mal gelesen. So, sind alle frauenfeindlich und so weiter. Und das andere, ich wollte keineswegs sagen, dass es in Deutschland so ist wie in den Herkunftsstaaten von denen, die hier hinkommen. Das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Und wenn es so verstanden worden ist, bitte ich um Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur sagen oder möchte noch dem hinzufügen, was ich eben gesagt habe. Also ich habe ja beim Frauenrat gearbeitet. 49 stand im Grundgesetz, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Bis zum ersten Gleichberechtigungsgesetz hat es dann bis 1957 gedauert. 1977 durften Frauen dann endlich arbeiten gehen, ohne dass der Gatte diesen Arbeitsvertrag wieder aufkündigen durfte. Bitte? In Westdeutschland. Ich rede jetzt von Westdeutschland. Entschuldigung, das stimmt, in Ostdeutschland war das anders. Das heißt also, ich als Westdeutsche würde jeder und jedem, die hier hinkommen, ich sag mal, einen Bruchteil der Zeit zugestehen wollen, die die westdeutsche Gesellschaft gebraucht hat, um zu verstehen, was heißt eigentlich, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, was im Grundgesetz stand. Und dass es nicht reicht, haben wir dann 1994 bei der Erweiterung der Verfassung bewiesen. Das heißt, wir haben mit uns selbst sehr, sehr viel Geduld gehabt. Und bei anderen haben wir sie nicht. Und das finde ich nicht gerecht. Also ich finde, da müssen wir gucken. Ich will jetzt nicht sagen, die müssen jetzt auch 40 Jahre, das will ich nicht sagen, aber trotzdem ein wenig mehr Geduld aufzubringen, und dafür zu werben und auch daran zu erinnern, das haben Sie eben gesagt, dass manche tatsächlich Verhaltensweisen hier übernehmen, die sie zu Hause gar nicht hatten. Das hat aber ganz unterschiedliche Gründe. Da kommen wir heute sicher nicht zu Ende. Ich habe das also, wir haben, als wir beim Frauenrat waren, da viele Veranstaltungen zugemacht, dass vieles also kommt wie in klassischen Diaspora-Gemeinden. Also wenn ich von allen angefeindet werde, das kennen Sie vielleicht auch. Also ich bin ja reinlich katholisch und der Katholizismus in Berlin ist mir wirklich eher fremd, weil das ist eine andere Art. So, und dann verhärten sich Verhaltensweisen und entwickeln sich zurück. Und ich finde, dann bin ich auch gleich fertig, diese Vorsicht im Umgang miteinander ist umso mehr geboten, als wir eben mit rechtspopulistischen Kräften im Bundestag die AfD, aber außerhalb des Bundestags auch andere, ja, welche haben, die einerseits die Anerkennung der Vielfalt verlangen von Geflüchteten, gleichzeitig aber ein traditionelles Familienbild hochleben lassen, wo ich dachte, das hätten wir jetzt irgendwie schon seit 30 Jahren hinter uns gelassen. Und da finde ich, machen wir, und das meinte ich, wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir das eine zulassen und dann anderes von anderen verlangen. Dann, glaube ich, geht es nicht und deshalb brauchen wir viel Geduld und viele Begegnungsräume. Ich habe gerade gesagt, wir reden zu viel übereinander. Es wäre sehr viel sinnvoller, das wäre auch noch ein Hinweis für Sie, Begegnungsräume zu schaffen von Leuten, die angeblich nicht miteinander reden können. Also katholische Schwule und Lesben können angeblich nicht mit Bischöfen reden. Seit 2011 gibt es das katholische Komitee im Rahmen der homosexuellen Kirche und die führen seit 5 Jahren ohne große Schlägereien Gespräche mit der Pastoralkommission. Das ist ein mühsames, die ändern nichts an der Theologie, aber sie ändern was an der Stimmung. Und ich glaube, wenn wir das nicht schaffen, dann können wir tolle Gesetze machen, wir können tolle Regeln aufstellen, aber wir werden keinen Schritt weiterkommen, weil wir die Leute mitnehmen müssen.
da kann ich sofort dran anknüpfen und sagen, miteinander reden, nicht übereinander reden. Ja, da geht es ganz, ganz viel, wenn es um die islamische Seite geht. Das traditionelle Familienbild, Begegnungsräume schaffen, ohne Kleidervorschrift, das habe ich mir alles so notiert. Das Miteinanderreden wird hochgehalten. Und wenn ich zur Akademie der FPÖ gehe und sage, ich will mit den Leuten reden, die da sehr krude Vorstellungen haben von Frauen und ein traditionelles Familienbild, nicht nur das, also wir haben da sowieso das Thema politischer Islam gehabt, also es ging nicht um diese Themen, die Sie da angesprochen haben. Dazu kam ich gar nicht, weil ich nämlich die meiste Zeit dazu mich erklären und verteidigen sollte, warum ich überhaupt dahin komme, weil der Shitstorm vorher schon so riesengroß war. Ich bin zur Islamwoche gegangen und habe mit Islamisten geredet. Ja, sie haben mich aufs Panel eingeladen, da gehe ich hin. Ich bin zu den Gülen-Leuten gegangen und habe mit denen geredet, lass mich da einladen, habe sogar einen Preis entgegengenommen wie Gesine Schwan, Navid Kermani, der sehr hoch gehalten wird in diesem Land, und wie Yasemin Karakoşoğlu, die das Kopftuch verteidigt bis aufs Messer. Aber ich werde als Gülen-Anhängerin verleumdet, auch in linken Kreisen, Entschuldigung, das sagen zu müssen, ja, auch in grünen Kreisen. Aber diese drei hoch angesehenen Menschen werden nicht daraufhin angesprochen. Und das ist schon mit zweierlei Maß messen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ich gehe zur Islamwoche, sitze dort mit graue Wölfe-Leuten, aus deren Kreisen ich angeschossen wurde. Ich bin bereit, mit diesen Leuten zu reden. Weil, obwohl sie solch ein traditionelles Familienbild verbreiten. Und all das, was Sie aufgezählt haben über die FPÖ, können Sie finden. Den Frauenladen haben die Grauen Wölfe als Objekt ausgesucht, weil wir Frauen von dort in Frauenhäuser bringen, weil wir gegen häusliche Gewalt kämpfen. Sie haben eine Frau getötet. Sie haben mich lebensgefährlich verletzt. Warum? Weil wir Frauen helfen, aus Gewaltverhältnissen rauszugehen. Die Grauen Wölfe, die in der CDU sind, die ganzen Anschläge, die auf Frauen verübt werden, die Beleidigungen, die Frauen erleben müssen, weil sie modern leben, aus der islamistischen Ecke, sehe ich ausgeblendet, wenn hier immer wieder davon geredet wird, mit den anderen reden und nicht übereinander reden. Die Rechtspopulisten auf der urdeutschen Seite, in der Mehrheitsgesellschaft, die sehen viele Menschen sehr klar und sehr deutlich. Aber die Rechtspopulisten mit einem kruden Familienverständnis, mit einem kruden Frauen- und Männerbild, das wird in meinen Augen teilweise vernachlässigt und ausgeblendet. Und das ist meine Kritik. Bitte seien Sie auf meiner Seite der Musliminnen, wenn ich jetzt meine Seite sage, auf der Seite der Musliminnen, wenn es um das Kopftuch geht, genauso wach und klar, wenn Sie die katholische Kirche kritisieren. Nichts weiter verlange ich. Ich verlange, dass Sie mir nicht die katholische Kirche an den Hals wünschen, wenn Sie sich dermaßen für das Kopftuch einsetzen. Denn das Kopftuch bringt nicht nur eine Idee der religiösen Verhüllung für Gott mit sich, sondern eine Verhüllung für den Mann mit sich. Und diese Unterscheidung ist das Feine an der ganzen Debatte. Von Marokko bis Indonesien schlagen sich die Leute sogar die Köpfe ein wegen dieser Diskussion. Innerislamisch ist das so ein Thema, dass meiner Ansicht nach Leute, die außerhalb des Ganzen sind, sehr schwer in dieses Thema sich hinein verdenken können, wie fast das Ganze steht. Sehen Sie sich die Entwicklung, das Bild, das Straßenbild in der Türkei an, in Afghanistan an, im Iran an. Mit dem Kopftuch kommt immer eine faschistische Ideologie auch daher, auch, nicht ausschließlich, auch daher. Das hat was mit Kleidervorschriften zu tun. Wir wünschen uns eine Gesellschaft ohne Kleidervorschrift. Genau das wünsche ich mir auch. Aus Istanbul ziehen inzwischen Frauen weg, weil sie belästigt werden, dass sie kein Kopftuch tragen. Sie ziehen nach Izmir, wenn sie nicht das Land ganz verlassen. Und deshalb ist es nicht so einfach zu sagen, was ist denn daran so schlimm, wenn man ein Kopftuch trägt. Ich sage, wir müssen wachsam sein, mit welchen Motiven das Ganze durchgesetzt wird und für was. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Meine Mama trägt ein Kopftuch, meine Tanten, Cousinen, viele tragen in unserer Familie ein Kopftuch. Aber wissen Sie, wie Sie das tragen? Sie tragen das auf eine Art und Weise, wie ich das kenne, dass ein Kopf drüber gelegt wird, hier ein Knoten unterm Kinn. Oder es wird auf die kurdische Art und Weise, das kann ich Ihnen alles vormachen, getragen. Und so das trage ich auch in dem Dorf ab und zu. Oder beim Arbeiten haben wir es getragen und es hier gebunden. Aber die aktuelle Art und Weise, wie das Kopftuch auch gebunden wird, wirklich alles weggeschlossen und hier alles zu. Das ist eine Historie, die muss man sich genauer angucken. Das kann man sich nicht so einfach machen, zu sagen, das ist ein religiöses Symbol, eine religiöse Minderheit, die müssen wir schützen. Wir müssen immer nach den Motiven fragen. Ich vertrete das Land Berlin, ich verteidige das Neutralitätsgesetz. Das wissen Sie sicherlich. Und zwar deshalb, weil in den Grundschulen gerade natürlich Lehrerinnen hin unterrichten wollen mit Kopftuch, weil sie dort den größten Einfluss haben. Ich bin kein Fan von Atatürk, ganz sicherlich. Mein Vater war Kurde, ein assimilierter Kurde. Aber die Tatsache, dass das Kopftuch aus den Schulen gelassen wurde, hat dazu geführt, dass sehr viele Kinder Kind sein durften. Sie durften ohne Kopftuch, sie mussten ohne Kopftuch in die Schule. Das hat bedeutet, dass sie wenigstens in ihrer Kindheit nicht davon betroffen sind. Und ich möchte Sie wirklich nur wachrütteln und sagen, die Tatsache, dass inzwischen Kinder Kopftücher tragen, sollte bitte Ihren Blick schärfen für den Rechtspopulismus auch auf der islamischen Seite. Es ist nicht so, all diese Argumente, die ich gestern auch und immer wieder auf Veranstaltungen höre, gerade auf der Seite derjenigen, die sagen, liberaler Islam gibt's nicht, das ist keine Moschee von Ihnen. Mit was argumentieren Sie denn? Frauen und Männer dürfen nicht in einem Raum beten, weil Männer ihre Sexualität nicht kontrollieren können. Also ein Männerbild, was vermittelt wird, was unsere Männer nicht haben. Frauen und Männer sollen, Frauen sollen nicht vorbeten, weil Frauen sind nicht klug genug, um den Islam zu lehren. Wir dürfen nicht predigen. All das kennen Sie aus der katholischen Kirche. Wieso wünschen Sie mir das an den Hals? Ich kämpfe innerhalb meiner Gemeinschaft dagegen. Das ist mein, ja, all das, was auf dem Lager der Christen und Juden teilweise bekämpft wird, als orthodox, als frauenfeindlich, menschenverachtend und gegen die Menschenrechte, das bekämpfe ich auf der muslimischen Seite. Und unterm Strich, was bekämpfe ich? Ich bekämpfe das Patriarchat, liebe Leute. Ich kämpfe doch nicht gegen meine Religion und gegen das Recht, das Kopftuch zu tragen, wenn man sagt, aus Gottgefälligkeit. Ich wünsche mir nur, dass wenigstens an den Schulen, und ich kenne wirklich die muslimische Community gut genug, auch als Anwältin, gerade für Frauen, wie Frauen darunter leiden und Kinder darunter leiden. Und sie werden ihnen nicht ehrlich ins Gesicht sagen sofort, dass sie es eigentlich nicht tragen wollen. Das sagen sie ihnen nach dem dritten, vierten oder fünften Gespräch, wenn man sie näher kennt. Irgendwann werden sie sagen, wenn ich es könnte, würde ich es ablegen. Was nicht heißt, dass alle das ablegen. Und dann komme ich zum nächsten Schritt. Wenn es um Frauenrechte gibt, gibt es doch immer Frauen, die auf dem anderen Lager sind. Sie sind doch Unterstützerin des Patriarchats. Das wissen wir doch. Wir müssen immer gegen Frauen kämpfen. AKP, Erdogan, Muslimbruder habe ich hier drauf noch. Ja, auch das Lager, gegen das ich ankämpfen muss, ist die Muslimbruderschaft, das ist die AKP, das ist der Erdogan, der mit seinen kruden Ideen über eine Gesellschaft und über Frauen- und Männerbilder die Türkei gerade islamisiert. Und das schwappt hier über. Wir haben diesen Einfluss, der ist da. Und das ist eben alles viel komplizierter, als einfach zu sagen, das ist die Religionsfreiheit, auf die sich die Leute beziehen. Aber sie erlauben nicht mir die Religionsfreiheit und erst recht nicht den Menschen, die nicht an Gott glauben. Und deshalb, also es ist wirklich noch viel mehr dazu zu sagen, so einfach ist es nicht. Ich gehe weiterhin zu den Islamisten, ja, und rede mit denen und deshalb werde ich, wenn die FPÖ mich einlädt, wieder hingehen und sagen, ihr könnt das nicht, ich werde nachlegen, ich schreibe denen. Wir müssen damit aufhören, Sie sind nämlich in der Regierung. Sie sind in der Regierungspartei und da hoffe ich, Sie herausfordern zu können. Und wenn es nicht klappt, dann sind es die Wähler, die es machen müssen. Aber ich kann ja nur die Chance nutzen, um was dagegen zu setzen. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich bin auch was gefragt worden, wollte auch einstreuen. Ich glaube, dass sich erstmal bei der Kopftuchfrage sich keine Partei oder keine europäische Gesellschaft leicht macht. Und dass es da sehr spannende Diskussionen auch bei uns Bündnis 90 Die Grünen gibt. Und was jetzt beispielsweise Bildungseinrichtungen und Schulklassen angeht, gibt sozusagen die Linie, die sagt, alles zulassen an religiösen Symbolen oder eben alles rauslassen und dann eben noch die Mittelposition dazu. Aber da auch zu schauen, dass man einen säkularen, neutralen Staat vorlebt, gleichzeitig eigene religiöse Tradition nicht verheimlicht, das explodiert als Diskussion dann immer bei einzelnen Fragestellungen wie in Bayern, Stichwort Kruzifix. Und ich fürchte auch, dass jetzt bei der fortgesetzten CSU-Alleinregierung, sind jetzt freie Wähler dabei, das sind dann meistens enttäuschte CSUler, es auch künftig keinen Bildungsplan geben wird, aber es wäre dringend notwendig. Denn ich glaube, wir haben jetzt hier zwei Feministinnen und einen Feministen hier vorne sitzen, würde ich sagen, die schon auch sehen, dass diese ganze Frage, was man über Bildungspläne in Schulklassen auch vorlebt, in der Jugendarbeit, überhaupt bei jungen Generationen oder auch bei allen Generationen, ist unheimlich entscheidend und prägt. Und deswegen ist das wahnsinnig wichtig, da auch nochmal mit mehr Wumms hinterher zu sein, dass in allen Ländern diese Bildungspläne auch wirklich mit Leben gefüllt werden. Wir selber haben als Grüne immer wieder auch gefordert, dass es hier im Bundestag auf Bundesebene einen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie geben muss. Es ist ein bisschen eingeflossen, der Gedanke, in die Demokratiepläne, aber es reicht nicht. Auch das Netzwerk Schulen ohne Homophobie ist mir noch zu klein. Das Netzwerk Schule ohne Rassismus, immerhin, das ist so eine Marke, aber da kann man eben auch gucken, ob man Schule ohne Homophobie und ohne Rassismus wird beispielsweise, oder Schule gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit müsste eigentlich jede Schule in Deutschland sein, weil sie ausbildet für Demokratie und das gemeinschaftliche Miteinander. Insofern werden wir sicherlich in dieser Wahlperiode auch mit unseren queerpolitischen Sprechern, Sprecherinnen dann auch einen Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie nochmal vorschlagen und einbringen, ist dringender denn je. Einzelne Bundesländer haben es gemacht und wir wissen auch, welche Farbkonstellationen das in der Regel dann durchgesetzt haben. Ich will was sagen zum Thema Eskalation von Sprache. Also Sprache war eben ein Thema nach dem Motto, mit den jeweiligen Zielgruppen adäquat über Thema sexuelle Vielfalt sprechen beispielsweise. Yo, ich spreche jetzt hier auch anders, als wenn ich irgendwie Haustürwahlkampf im Ruhrpott mache, ja, in meinem Essener Nordviertel. Ja, da bin ich dann irgendwie auch der Kai aus Essen, aus meinem Blog, ja, und kann da als Arbeiterkind oder so, rede ich jetzt anders als bei einer Veranstaltung hier im Deutschen Bundestag zu 70 Jahre Menschenrechte. So, deshalb da zu gucken, wie erreicht man die jeweiligen Zielgruppen, ist eine Daueraufgabe für alle, die eben auch wie ihr, wie wir miteinander kommunizieren. Und das andere ist im Bundestag, ja, es ist ekelerregend, wie manchmal oder eigentlich bei fast jedem AfD-Beitrag auch Grenzen versucht werden zu verschieben. Und da immer wieder zu gucken, klare Kante zu zeigen, aber auch noch eine gemeinsame Linie zu entwickeln. Nach einem Jahr AfD im Bundestag ist es immer noch Trial and Error. Ich finde aber, dass alle anderen demokratischen Fraktionen auch viel besser geworden sind in der klaren Konfrontation, in der Abgrenzung, in der argumentativen Zuspitzung, weil sich alle anstrengen, diese Predigten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit oder diese Hasskommentare, diese richtig fiesen Reden, wo man manchmal auch denkt, da hat man mal so in Goebbels Reden nachgeblättert und geguckt, wie man das jetzt sagt, ja, dann auch zurückzuweisen. Was man noch braucht, glaube ich, ist, dass das Präsidium auch härter durchgreift. Ich bin immer froh, wenn Claudia präsidiert, ist ja klar, ja. Und ich will jetzt auch keine einzelnen anderen da rausgreifen, aber ich mache es jetzt auch mal an Schäuble beispielsweise fest, der dann eher mal, oder Herrn Friedrich, der dann eher Johannes Kahrs irgendwie ermahnt, als die AfDler, wo er auf eine Provokation von denen eingeht. Also das ist nicht so trivial, aber auch ein Mitglied im Deutschen Bundestag oder im Landtag, im Europaparlament, kann sich eben nicht alles erlauben. Strafbares ist auch strafbar. Immunitätsrecht will ich jetzt keine Vorträge halten, aber nichtsdestotrotz brauchst du diese politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung und muss auch einfach immer mal wieder sagen, man sagt es nicht. Das tut man so nicht. Und wir werden ja auch immer als, ne, ich sage ja immer, lieber Gutmensch als Unmensch oder so. Oder wenn uns gesagt wird, ihr seid die Partei der Political Correctness, da sage ich immer, ja, kann ich gut mit leben, weil das für mich immer heißt, sich zivilisiert zu artikulieren und andere nicht zu beleidigen. Das kann man Political Correctness nennen, aber ich finde einfach, so zivilisierte Umgangsweisen finde ich einfach geil und zeitgemäß. So, also man kann das ja auch immer versuchen, entsprechend zu drehen und sich da eben tagtäglich auch damit Mühe zu geben. Ich finde es nochmal ganz kurz wichtig, wir haben die AfD-Kandidatin für das Bundestagspräsidium auch wieder nicht gewählt. Auch wenn das jetzt vielleicht so eine Nazi-Light ist, wie es in sozialen Medien teilweise gesagt wird. Mir fällt es immer schwer, da zu differenzieren. Aber das wäre gerade eine auch gewesen, diese Kandidatin, die dann bei den besorgniserregenden Elternprotesten vorneweg mitmarschiert ist. Ne? Also die ist gerade so sinnbildlich eine Frau, die ganz massiv moderne Familienformen, Regenbogenfamilien etc. attackiert hat. Und das finde ich nicht weniger schlimm, als wenn man jetzt Muslime attackiert. Insofern war sie auch für uns, für alle meisten Kolleginnen und Kollegen, also in meiner Fraktion sowieso unwählbar, für die Kolleginnen und Kollegen, aber auch für viele andere, sodass sie die Mehrheit nicht hatte. So, und jetzt habe ich nochmal mehrere Wortmeldungen, aber wir nehmen das auf jeden Fall auch nochmal als klaren Rückenwind, dass wir diesen Aktionsplan auch nochmal hochhalten. Ich erinnere mich jetzt an deine Wortmeldung und wir machen jetzt einfach nochmal eine große Runde, wo alle zu Wort kommen. Ja, fangen wir hier an.
Dann versuche ich es auch mal mit dem Mikro. Hallo, mein Name ist Katharina Küsters. Ich komme auch aus Hamburg. Hallo. Ich wollte kurz noch einen Zusatzbeitrag machen, und zwar, wir arbeiten zum Thema Mädchenrechte weltweit, aber eben auch in Hamburg und insbesondere in Flüchtlingsunterkünften. Und was Sie vorhin gesagt haben, die kommen über die Grenze und dann wissen die das gleich alle. Da wollte ich gerne einmal einen Beitrag machen, und zwar, ja, die wissen das. Die sind hier, die Frauen und die Mädchen, die kommen über diese Grenze, die sind in Europa und die wissen das. Sie andere Rechte haben. Und das Problem ist, dass sie die meistens nicht bekommen, so wie sie ihnen zustehen. Genauso wie Frauen generell, deutsche Frauen, deutsche Mädchen, wie wir das jeden Tag erleben, sei es jetzt an der Gehaltsstruktur oder was wir erleben auf der Straße, was uns dazu geworfen wird, erleben aber gerade die geflüchteten Frauen in den Unterkünften, dass sie diese Rechte haben und nicht leben können. Und das, finde ich, ist mir sehr, sehr wichtig bei dieser Relativierung, wo wir oft über Kultur sprechen und über Erwartungshaltung und wie ist die Situation im Herkunftsland und wie ist sie dann hier und wie groß ist diese Diskrepanz und was darf man erwarten. Ich persönlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, bin es manchmal ein wenig leid, den Dialog zu suchen im Jahr 2018 mit jemand, der mir meine Menschenrechte absprechen möchte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, für die Mädchen, mit denen ich arbeite oder mit den jungen Frauen, die aus Syrien stammen, mit und ohne Kopftuch, die setzen sich bei uns ein zum Thema Empowerment von Frauen. Und die haben ein Problem damit, dass die Frauen zwar hier sind, aber aufgrund von fehlendem Gender Mainstreaming zum Beispiel, nicht in die Deutschkurse gehen, was sie gerne tun würden, weil sie diejenigen sind, die auf die Kinder aufpassen. Und weil sie nicht Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen, weil sie diejenigen sind, die auf die Kinder aufpassen. Und es sind junge Frauen, junge Mädchen, mit denen wir da zusammenarbeiten, die sehr wohl beide Situationen kennen, in Syrien, anderswo, genauso wie in Hamburg, in Deutschland, die damit ein Problem haben und sich dafür einsetzen. Und das würde ich gerne in der Debatte, weil das manchmal so eine schwarz-weiß Argumentation wird, immer wieder auch zu bedenken geben. Also ich möchte nicht für jemanden sprechen, es ist meine persönliche Situation, das eine, was meine Meinung prägt, aber eben das andere ist, was ich in unserer Arbeit erlebe. Und die Frauen kommen über die Grenze und sie wissen, Gott sei Dank, häufig, nicht immer, um ihre Rechte. Und die Frage ist dann eben, was kann auch der Staat tun? Und ich glaube, da hat der Staat noch eine Menge Potenzial nach oben, um hinzugucken und zu sagen, wo können wir denn fördern? Und was bedeutet das zum Thema die einfachen Sachen, Kinderbetreuung, ja, die für mich genauso wie gelten wie eine Frau, die in unseren Unterkünften ist. Oder wir hatten das Thema sexuelle Belästigung in Flüchtlingsunterkünften. Die Frauen haben sich beschwert und ihnen wurde gesagt, ja, das ist halt so, ja. Und das ist schwierig. Und ich finde, wenn wir über Menschenrechte reden, und ich glaube, uns ist allen klar, dass die Situation, die wir heute Morgen gehört haben in dem ersten Beitrag, natürlich von extremer Grausamkeit geprägt ist. Und ich möchte das überhaupt nicht miteinander in Verbindung setzen und Maßstäbe erstellen und jetzt abwerten, was schlimm ist und was nicht. Ich möchte nur sagen, Menschenrechte werden überall umgesetzt. Und das gilt in Hamburg auch. Wir müssen uns auch immer an die eigene Nase fassen. Und das sage ich auch als eine Person, die weltweit sich zu diesem Thema umsetzt. Genau, das war's.
Vielen Dank.
Mein Name ist Jonathan Franz und ich studiere hier in Berlin im ersten Semester Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität. Und ich würde gerne nochmal auf gerade das Thema Vereinbarkeit von Homosexualität in der katholischen Kirche kommen und vielleicht auch noch meine eigenen Erfahrungen mit einbringen. Ich selbst bin ein homosexueller Mann, der in der katholischen Kirche quasi sozialisiert ist, komme auch noch aus Bayern, um das noch mit reinzubringen. Aber ich hatte ehrlich gesagt das Glück, und da muss ich jetzt auch so ein bisschen meine Hände ins Feuer legen, dass es im Kleinen doch vereinbar ist, in einer Gemeinde aufzuwachsen, sozialisiert zu sein, die sehr, sehr tolerant und offen ist und war. Auch meine Schule, ein bayerisches Gymnasium, das sehr offen war, um das auch nochmal verteidigen zu können. Und in der Gemeinde war es dann eben so, ich habe eben diese klassische katholische Laufbahn in einem bayerischen Dorf durchgemacht, über Oberministrant und so weiter und so fort, bis hin die katholische Jugendarbeit. Und ich muss sagen, gerade in diesen Kreisen, wenn man sich den BDKJ anschaut, den Bund der Deutschen Katholischen Jugend, ist es ja doch so, dass der BDKJ öffentlich fordert, auch in der Kirche die gleichgeschlechtliche Ehe gleichzustellen der heterosexuellen Ehe. Und auch bei mir in der Gemeinde es eben so war, dass wir einen Pfarrer hatten, der uns als Jugendliche auch erlaubt hat, provokante Fragen in Gottesdiensten zu stellen, was dann sich auch so dargestellt hat, dass ich in der Kirche oben stand am Ambo und gesagt habe, was ist das für ein Gott, der es verurteilt, dass zwei Menschen sich lieben. Und danach kamen dann ja die eher älteren Besucher des Gottesdienstes auf mich zu. Und ich glaube, man kann so grundlegend bei vielen auch davon ausgehen, dass sie eher einen konservativeren Hintergrund haben. Und meinten zu mir und zu meinen MitstreiterInnen, dass wir gute Punkte gemacht haben und sie zum Denken angeregt haben. Und dass doch eine Bereitschaft da ist, auch an der Basis in der katholischen Kirche über so Positionen nachzudenken. Auch bei Menschen, bei denen man es jetzt nicht von Anfang an erwarten würde. Was aber dann halt wieder traurig ist, wenn man dann auf die höheren Ebenen in der katholischen Kirche schaut, dass man da quasi gegen Mauern läuft, wenn es dann auf die Bischofsebene und Diözesanebene und darüber hinausgeht. Was aber letztendlich für mich nicht heißt, dem Ganzen den Rücken zu kehren, weil ich glaube, dass man das Ganze nur von innen verändern kann, indem man von innen mobilisiert, Menschen zum Denken, zum Reflektieren anregt. Und das war auch immer so mein Anspruch in meiner Arbeit, die ich in der katholischen Kirche geleistet habe, die ich auch versucht habe, meinen jungen MinistrantInnen mitzugeben. Klar ist es immer enttäuschend, wenn man gegen Wände anläuft, aber trotzdem glaube ich, dass es im Kleinen möglich ist, den katholischen Glauben und Homosexualität zusammenzubringen und es auch auf jeden Fall Potenzial gibt, dieses Bild auch an der gesamten katholischen Basis zu legen.
Ja, vielen Dank. Ein paar Statements haben wir noch. Sie müssten jetzt ein bisschen kürzer werden, so toll sie sind, weil wir sozusagen jetzt schon etwas überziehen und auch noch die Chance geben wollen für Abschlussplädoyers.
Ja, hallo, ich bin auch aus Hamburg. Was? Genau, ich bin
Kerstin. Ja, auch schon Bayern hier.
Ja. Also ich bin Kerstin Falk, ich bin die Geschäftsführerin von Pro Familia in Hamburg und mir ist das nochmal sehr nachgegangen, was Sie gesagt haben, also wie schwierig das ist, also zum Beispiel eine Schule in Kreuzberg und das haben wir in Hamburg auch, aber mit sexueller Bildung lässt sich wirklich wahnsinnig viel machen. So, da ist wirklich, sind ganz großartige Projekte, also die wir in Hamburg umsetzen können, in Berlin auch. So, aber es ist mir gerade eingefallen, Montag sind unsere Termine vergeben worden für die Schulklassen fürs nächste Schulhalbjahr und nach 2 Stunden waren alle 40 Termine vergeben. So, und dann laufen nochmal 20 Terminanfragen auf, wo wir sagen, ja gut, dann müssen die halt nächstes Jahr kommen. Und das wird mir jetzt nochmal deutlich, dass das einfach nicht mehr geht. Dass eigentlich alle die Lehrer, die kommen und sagen, wir brauchen da echt Unterstützung, einfach auch, dass wir denen ein Angebot machen können. Also ich gehe sehr gestärkt zurück nach Hamburg.
Mein Name ist Klaus Ebeling. Ich bin Philosoph und arbeite aber auch immer noch, wohl im Ruhestand, für Justiz seit Pax unter anderem. Also auch katholisch, manchmal leidend. Ich glaube, entscheidend ist, als staatliche Aufgabe dafür zu sorgen, dass in der Gesellschaft Gelegenheitsstrukturen oder auch Bildungsmöglichkeiten hinreichend gefördert werden, wo der Austausch, auch der Streit über starke Überzeugungen möglich wird und auch eingeübt wird. Und ein entscheidender Punkt, denke ich, ist hier, was zu lernen ist, ein Reflexionsverhältnis zur eigenen Überzeugung zu haben. Das gilt natürlich nicht nur für die Religion. Ja, das, da wird ja auch von Nichtreligiösen oft unterstellt, man habe so ein religiöses Überzeugung, Glaube an Gott sei mit dem Reflexionsverhältnis zu diesem Glauben nicht vereinbar. Das ist ein Problem. Also dafür zu sorgen, das zu ermöglichen. Dann muss immer wieder ausgehandelt werden, wo der Staat auch dann Grenzen setzt. Der Streit um das Neutralitätsgesetz hier in Berlin ist ja eine. Da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen den Gläubigen und den Lehrern oder ob das Richter sind, die eine andere Aufgabe haben. Aber bei der Frage, soll der Staat untersagen, dass Kinder mit dem Kopftuch kommen, entscheidet sich daraus, ob man meint, dass hier ein Eingriff, unzulässiger Eingriff in die Menschenrechte dieser Kinder gegeben ist. Wir hatten ja vor ein paar Jahren, das ist noch heikler, da ist die Debatte übrigens von den nicht direkt Betroffenen durchaus anders geführt worden, auch in den Parteien, als es zum Beispiel um die Beschneidung ging. Ja, da wurde dann sehr schnell, ja, das ist aber auch ein entscheidendes Problem. Da hat man auch übrigens auch in der Grünen-Fraktion sehr schnell in der Mehrheit anders sich verhalten. Nicht? Da muss man auch schauen. Ach so, dann, wenn ich noch eins ergänzen darf. Das genaue Sprechen. Und da habe ich jetzt an Sie, Herr Gehring, vorhin, Sie haben gesagt, bei der Ablehnung der AfD-Abgeordneten für das Vizepräsidentenamt, ja, das ist ja so eine Frau, die dann auch, wenn es um traditionelle Vorstellungen, was Familie angeht, dann auch mitmarschiert. Ich kenne andere Gründe, warum ich sie nicht gewählt hätte. Aber das Argument ist natürlich ein problematisches Argument. Ja, genauso auch wie Sie vorhin, wie gesagt, ich teile diese Überzeugung auch nicht von Kramp-Karrenbauer. Da wird nämlich deutlich, das eine ist, ob jemand dann rechtliche Diskriminierung rechtfertigt, wenn er sagt, nicht Ehe für alle, oder ob das nur eine Intuition ausdrückt. Wenn man das nämlich versucht, beiseite zu schieben als illegitim, so eine Überzeugung, dann zeugt das auch oft nur Ressentiments. Vielleicht nicht äußerbare Ressentiments. Und da muss man auch, denke ich, sehr darauf achten. Emanzipationspolitisch ist es natürlich sehr nachvollziehbar, dass man den Ehebegriff aufgebrochen hat. Klar, teile ich auch, ja.
Ja, ich habe jetzt noch eine Wortmeldung, die ich auch noch zwei. Und wir haben auch schon überzogen. Machen wir jetzt ja ganz kurze Interventionen noch, ja.
Ich hatte mich vorhin nicht vorgestellt, bin innenpolitische Juliane Müller, bin innenpolitische Referentin der Landtagsfraktion der Grünen in Brandenburg. Ich wollte kurz eine Sache noch ergänzen zu dieser ganzen Kopftuchdebatte vorhin. Vieles ist gesagt worden, deswegen wiederhole ich das auch nicht. Es ist aber meines Erachtens sehr wichtig zu beachten, dass es eben bestimmte Posten gibt, die wie zum Beispiel Lehrerposten oder gar Richterposten, die entscheiden über bestimmte, über genau die Abwägung von Grundrechten, deren Aufgabe es qua Beruf ist, Menschenrechte und Grundrechte durchzusetzen, dass diese Personen meines Erachtens ein besonderes Neutralitätsgebot haben sie auch per Grundgesetz. Und dass es da natürlich schwierig ist, einfach zu sagen, naja, wir wollen ja keine Kleidervorschriften, sondern in so einem Fall ist es meines Erachtens speziell. Gleiches gilt für Minderjährige, deren Rechte zu schützen sind, auch durch den Staat, deren Religionsfreiheit eben nicht einfach zu 100% 1:1 von den Eltern ausgeübt werden darf. Das war alles. Danke.
Ja, Vielen Dank.
Bea Reese, ich habe mal so eine Diskussionsveranstaltung organisiert. Ich wollte nur kurz sagen, ich hatte mal das Glück, so unbegleitete Minderjährige, so Deutschunterricht, das zu machen. Und dann ist mir aufgefallen, die hatte ein Lehrbuch Deutsch und da stand Islam, Übersetzung Kirche. Und dann habe ich den Jungen, den ich da unterrichtet habe, habe ich gesagt, ich zeichne noch ein Haus daneben, weil es gibt eine große Gruppe von Leuten, Menschen, die keiner Religion angehören. Habe ich schon gedacht, in so einem Lehrbuch, wenn es schon anfängt zu sagen, es gibt nur Religion, Religion und es gibt nicht Religion, das fand ich sehr in diesem Zusammenhang auch sehr problematisch. Danke.
Okay, eine Runde hier noch.
Ich versuche schnell, also fange gleich auch damit an, dass alle Menschen, die jetzt gerade aus bestimmten Regionen hierher kommen, gerade aus Syrien etc., als Muslime bezeichnet werden, ist tatsächlich ein Skandal in meinen Augen. Und dann sofort in die islamische Ecke gestellt werden und dann werden Menschen in eine Unterkunft gebracht. Also auch Jesidinnen sind betroffen oder auch Atheisten, ja, die dann wirklich Gefahren ausgesetzt sind. Da möchte ich auch gerne das unterstreichen, dass man da genauer hinguckt, wen man hier sofort in den Islam oder Kirche ist es eh nicht, es ist eine Religion, also da muss einiges nachgeholt werden. Sie haben gesagt, die Frauenrechte, Sie wissen, dass Sie die Rechte haben, Sie bekommen sie nicht. Es gibt, ich bin ja Anwältin, mache Familienrecht, kann das nur bestätigen, es gibt sehr viele Frauen, die sehr schnell dann sich scheiden lassen, ja, sagen, ja, ich bin in Deutschland, jetzt kann ich mich scheiden lassen und tatsächlich verhalten, sind das selbstbewusste Frauen, die das auf diese Art auch machen. Das ist jetzt wirklich keine Show, dass die haben die Kraft, die sind stark und sagen, jetzt bin ich hier und die vielen Jahre, die du mich da unterdrückt hast, ja, die sind jetzt vorbei. Und so selbstbewusst kommen einige, aber viele eben nicht. Ja, die sind nicht so selbstbewusst. Und die brauchen wieder die Unterstützung. Und was kann der Staat da tun? Zum Beispiel ein eigenes Konto, ja, für die Frauen. Es, Männer und Frauen, die haben beide das gemacht. Oh, wie schön, John und Benem.
Ja, genau, muss man stillgestellt werden. Weil bei meiner Tochter, ja, genau, habe ich bei meiner Tochter auch gemacht. Kinderlose Lesbe. Im Gerichtsverfahren werden Verhandlungen gestillt, kann ich nur sagen, war großartig. Die Frauen, mit denen ich sie ja dann auch zu tun habe, ja, die brauchen unsere Unterstützung. Wir können in diesen geflüchteten Einrichtungen tatsächlich ganz sensibel, man muss ja nicht hingehen und mit Brachialgewalt, sondern wirklich mein Appell, bitte, bitte, versuchen Sie da einzuwirken, dass man in den geflüchteten Unterkünften Dinge ganz sanft reinbringt, wie eben das, dass sie sich nicht gegenseitig wegen der Kleiderordnung eben unter Druck setzen, aber dass die Frauen zum Beispiel ein eigenes Konto bekommen. Das, da wäre auch schon geholfen. Dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sehr wach sind, wenn es um Kinderehen geht. Es werden in den geflüchteten Unterkünften teilweise schon Kinder verkauft. Ich bekomme die Fälle. Das ist kein AfD-Gerede. Und wenn dann gesagt wird, Frau Tisch, sagen Sie das nicht, die AfD benutzt das. Ich sage das hier im geschützten Raum. Ich möchte Sie bitten, zu unterstützen, dass Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die damit konfrontiert sind, Unterstützung bekommen, dass man wach ist und den Kindern dann dort hilft, die davon betroffen sind. Wir haben jetzt ein Kind, die ist mit 16 verheiratet worden. Erst ein Jahr hat es gedauert, bis wir die da raus hatten, weil so viele Stellen Angst hatten. Sexuelle Belästigung, das genauso kann ich nur unterstreichen. Von innen wächst das. Das machen wir auch im Kleinen und von innen. Das ist ja genau das, was wir uns zur Aufgabe gemacht haben. Wir machen das aus der Religion heraus, in der Religion. Im Kleinen funktioniert das. Die Anzahl der Leute, die zu uns kommt und so begeistert ist weltweit, bestätigt das. Und es geht um Liebe. Und deshalb haben wir den CSD hier in Berlin als Halal zertifiziert, weil wir sagen, wir haben ein Zertifikat ausgestellt und werden das nächstes Jahr in Oslo machen. Wir haben ein großes Zertifikat ausgestellt und gesagt, es verstößt nicht gegen die Sitte und Moralvorstellung des Islam, denn der CSD, dem geht es um Liebe und Gott hat nichts gegen Liebe. Streit um Überzeugung, ja, wenn der Streit im Gespräch wirklich möglich wäre. Ich liebe Streit oder beziehungsweise, was heißt Liebe, ich will es nicht übertreiben, es ist mein Beruf. Ja, Streiten, Argument gegen Argument, findet leider eben nicht mehr anständig statt. Und es wäre schön, wenn man das immer mehr lernt. Vielen Dank. Also, dass man das, ja. Bitte, nur ein Satz noch, das hatte ich ganz groß geschrieben. Ein Appell noch und das, was Sie vielleicht mitnehmen. Menschenrechte, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, darum geht es doch uns heute, 70 Jahre Menschenrechte. Bitte lesen Sie die islamische Menschenrechtserklärung von Kairo und zwar mit dem Hintergrund, dass es zwar nicht umgesetzt wurde, aber dass das im Hinterkopf von sehr vielen Organisationen auch in Deutschland ist.
Ich würde gerne noch versuchen, kurz auf zwei, drei Sachen einzugehen. Das eine ist die Anmerkung, die Frauen und Mädchen wissen um ihre Rechte. Das erleben wir auch oder weiß ich auch. Von denen hatte ich aber eben nicht geredet, sondern von denjenigen, die auch in Deutschland etwas länger gebraucht haben, um zu verstehen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, in dem Fall die männliche Minderheit in dieser Gesellschaft. Die Frauen haben das, glaube ich, früher verstanden und haben ja dann auch entsprechend dafür gekämpft. Und natürlich bin ich da an ihrer Seite, dass wir sowohl also in den geflüchteten Unterkünften also entsprechende Einrichtungen brauchen, Vorkehrungen brauchen, Kinderbetreuung und so weiter und so weiter, aber auch eine Sensibilisierung des dort tätigen Personals, nicht nur für Frauen und Mädchen, sondern eben auch für LSBTI-Personen bis hin zu Dolmetschenden, die häufig dann zum Beispiel homophobe Haltungen übermitteln beziehungsweise auch falsch übersetzen oder sagen, du wirst doch jetzt nicht sagen, dass du oder so. Also da sind wir, glaube ich, ziemlich einig. Der katholischen Kirche, ja, das stimmt. Also ich kenne das auch. Ich habe da lange genug gearbeitet. Es gibt da Bewegung und zu Ihrem Trost sei vielleicht gesagt, es gibt sie sogar auf höherer Ebene. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken fordert seit 2015 Segnungen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Mittlerweile bewegen sich auch einige Bischöfe, Bischof Bode schon lange, Bischof Marx manchmal so, manchmal so. Sogar Herr Overbeck, was mich also völlig umgehauen hat, der ja nun wirklich also nicht die Speerspitze der linken Bewegung der katholischen Kirche ist. Aber, und das möchte ich an der Stelle sagen, ich finde es höchst ärgerlich, dass die Deutsche Bischofskonferenz zum Familiensonntag am 30.12.2018 eine Arbeitshilfe rausgibt, wo sie ohne Not nochmal darauf hinweist, dass die gleichgeschlechtliche Ehe mit der Hetero-Ehe nicht gleichgestellt werden kann. Es gibt überhaupt keinen Anlass, das zu benennen. Und katholische Familien haben möglicherweise auch noch drei andere Probleme, als jeden Tag darüber nachzudenken, gehe ich abtreiben? Das war 5 Jahre lang das Thema der Hirtenworte zum Familiensonntag. Und jetzt kommt die gleichgeschlechtliche Ehe. Das ist also ein ziemlicher Schwachsinn. Also da werden wir uns auch noch mal zu äußern. Das finde ich schade und trotzdem bewegt sich was. Das, was Sie sagten, finde ich interessant. Ich glaube, dass wir häufig tatsächlich also sozusagen im Vorfeld, ne, also wir reden ja lieber mit denen wir uns ein bisschen annähern können, aber die Auseinandersetzung zwischen richtig handfesten und scheinbar unverrückbaren Überzeugungen, die tatsächlich zu suchen und Wege zu finden, Methoden zu finden, wie das gehen kann. Also ich könnte jetzt mit der Bergpredigt argumentieren und sagen, also vielleicht durch eine paradoxe Intervention dafür zu sorgen, dass das Gegenüber denkt, Moment, wo sind wir jetzt gerade, und dann sich die Frage neu stellt. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, bei der Frage der Kleidervorschriften werde ich mir heute mit einigen hier nicht mehr einig. Bei Richterinnen kann ich es mir noch vorstellen, bei Lehrerinnen, wie gesagt, ist es mir nicht einleuchtend. Und insbesondere würde ich gerne, aber das ist eine Diskussion, die ja innerhalb des Islam geführt wird, aber oder der muslimischen Community, aber auch mit der und über die Community. Und da finde ich halt nach wie vor, es ist ungerecht, wie da also unterschiedlich gehandelt wird. Da würde ich mir eine andere Diskussion wünschen, aber vielleicht wird das mal eine andere Veranstaltung, wo wir uns dann noch mal länger auseinandersetzen können. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dieses Panel hat Appetit auf mehr gemacht. Nicht nur, weil jetzt noch die Chance auf ein Mittagessen besteht, sondern weil das auch erfrischend unaufgeregt war und wir uns wirklich über extrem viele Facetten unseres Themas austauschen konnten in inspirierender Runde. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ich will nur kurz noch sagen, die AfD-Kandidatin habe ich allein schon deshalb persönlich nicht wählen können, weil sie die Öffnung der Ehe wieder abschaffen will und gegen Regenbogenfamilien hetzt. Und wenn ich als Parlamentarier die Wahl habe, ob sie mich und das ganze Hohe Haus im Inland und im Ausland repräsentiert, wollte ich ihr meine Stimme nicht geben. Dass die AfD das Recht hat, diese Position zu besetzen, ist etwas, was sie den Grünen auch 10 Jahre voraus hat. Aber ich kann dann eine Kandidatin wählen oder nicht wählen. Und ich habe mich für die Nichtwahl entschieden, um das nochmal kurz gerade zu ziehen. Ansonsten ist, glaube ich, deutlich geworden, miteinander reden, wichtig, nicht immer nur übereinander, sondern miteinander, deshalb Dialoggelegenheiten noch mehr schaffen. Ich werde auch mal überlegen, wie man das regional hinkriegen kann, dass man über Frauenrechte, aber auch über LGBTI-Rechte mit sexuellen Minderheiten auch noch stärker in insbesondere Moscheegemeinden sprechen kann. Ich glaube, so mit evangelischen und katholischen Kirchengemeinden läuft da eine ganze Menge auch im Ruhrpott und in Nordrhein-Westfalen, aber auch noch mal ganz bewusst Muslime und LGBTIs zusammenzubringen und auch über all diese Diskussionen, die wir heute hier geführt haben, zu sprechen, patriarchale Weltbilder aufzubrechen. Das hat, glaube ich, vielen hier auch gut gefallen, weil es darum geht, aufzuklären, dass es eben mehr als Mann und Frau gibt und mehr als heterosexuell und auch eine Vielfalt der Rollenbilder. Und jede und jeder in unserem Land, in Europa und auf der ganzen Welt die Freiheit haben muss, entscheiden zu können, was man glaubt und wen man liebt. Und deshalb nennen wir das nächste Panel am besten einfach, es geht um Liebe. Und beim nächsten CSD, ob wir da Halal essen oder nicht, das gucken wir noch. Ganz herzlichen Dank an die beiden Referentinnen.